Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie sind ja oft Hauptperson des politischen Agierens. Sind Sie immer mit dem zufrieden, wie das, was Sie als Wirklichkeit empfinden, wahrnehmen, von der dpa wiedergespiegelt wird?
Politiker sind, glaube ich, wirklich schlecht beraten, würden sie jetzt ihre eigenen traumatischen Erlebnisse, Punkte, wo man Kritik sinnhaft vorbringen konnte, nun ausbreiten und das wie Nachkarten wirken lassen.
Bundespräsident Christian Wulff 2009, als er noch im Dienst war bei der Einweihung der Berliner dpa-Zentrale, gegenüber dem Medienmagazin wirkt nun sein Buch wie ein traumatisches Verarbeiten und wie ein Nachkarten. Wir werden es uns von Vera Linz berichten lassen, die sein Buch bereits gelesen hat, das in dieser Woche erschienen ist. Außerdem hören wir, was die Krautreporter vorhaben, nachdem gestern 11 Stunden vor Ablauf der Frist doch noch das Geld, nämlich 900.000 Euro, zusammengekommen sind. Und wir hören gleich hinein in die Favela Rocinha in Rio de Janeiro. Zwei Journalistinnen blocken jetzt besonders intensiv zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und am Ende der Sendung ein kurzes Gedenken. Wir hören nochmal Frank Schirmacher in einem Interview mit dem Medienmagazin, ebenfalls aus dem Jahre 2009. Er verstarb in dieser Woche plötzlich und unerwartet im Alter von 54 Jahren. Und das ist das Medienmagazin vom 14. Juni 2014, wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Michael Jackson war das im Radio 1 Medienmagazin. Sie sind keine Fallschirmjournalisten, die von einer Krise in die nächste springen und sich im Flugzeug mal kurz die geografische und politökonomische kulturelle Lage vergewissern, sondern sie bloggen besonders intensiv jetzt gerade zur Fußball-WM aus der Favela Rocinha in Rio de Janeiro, favelawatchblog.com, als wirkliche Profis, als Journalistinnen, die sich da sehr, sehr gut auskennen. Das ist zum einen Julia Jaroszewski und dann Sonja Peter-Andl. Weil das Internet dort etwas instabil ist, habe ich das folgende Gespräch mit Ihnen in dieser Nacht aufgezeichnet. Ich fragte Sie zunächst, ob Ihre Favela-Berichte mit dem Blick auf die Olympischen Spiele und der Fußball-WM so geplant waren.
Also, wir haben schon sehr lange in den Favelas gearbeitet, sind 2009 zum ersten Mal in eine Favela gezogen, weil wir einfach uns in Brasilien schon sehr gut auskannten. Also ich bin in Brasilien zur Schule gegangen und kannte einfach beide Seiten, die hier einfach existieren in der Gesellschaft, diese großen Diskrepanzen zwischen Reich und Arm. Und wir haben gesagt, wir müssen uns einfach mal die Seite anschauen, die die meisten eben nicht kennen. Also eben die aus den Favelas, und haben dann angefangen, einen Multimedia-Projekt zu machen. Zwei Jahre später haben dann angefangen, mit den Menschen zu reden aus ganz, ganz unterschiedlichen Favelas, haben Videos aufgenommen, haben Texte aufgenommen, haben uns einfach mit denen getroffen, haben Fotos gemacht und fanden einfach die Entwicklung jetzt bis hin natürlich, klar, zur WM und Olympia auch ganz spannend.
Nun muss man vielleicht nochmal doch erklären, was eine Favela ist. Als ich 2007 eben auch in der Rocinha war, war das tatsächlich eine Parallelwelt, in der schon, kann man sagen, die Ärmsten der Armen gewohnt haben. Aber ich habe das Atelier eines Malers besucht, wo ich sagte, das kann auch an der Ostsee stehen, dieses Atelier, mit total schönem Blick auch auf die Favela bis hin zum Ozean. Und ich war mir immer nicht ganz klar, was ist eine Favela tatsächlich? Mit Slum zu übersetzen wäre unpassend. Mit armen Viertel fasst man es auch nicht. Wie würdet ihr das beschreiben?
Also man muss dazu sagen, dass die Favelas natürlich extrem vielfältig sind. Es gibt allein in Rio de Janeiro mehr als 1000 Favelas, in denen die Realität natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also manche sind wie kleine Dörfer. Das Einkommen ist sehr unterschiedlich und manche sind eher friedlich, in anderen hat man sehr viel Konfliktpotenzial, weil es unterschiedliche Gangs gibt, die sich dort bekriegen, oder weil es viel Konflikt oder Schießereien zwischen Polizei gibt und zwischen den Gangs in den Favelas. Und dann muss man natürlich auch sehen, die Rocinha, in der wir leben, ist die größte Favela von Rio de Janeiro, und da leben bis zu 300.000 Menschen, so genau weiß das keiner. Und deren Lebenssituation ist extrem unterschiedlich. Es gibt Neuankömmlinge, die in Hütten ohne Wasser und Strom leben, einfache Holzhütten. Und es gibt aber auch Menschen, die sich ihre Ziegelhäuser über Jahrzehnte hinweg, also in denen die in dieser Favela leben, hergerichtet haben, ausgebaut haben, die teilweise Flatscreens und Laptops tatsächlich dort drin haben und die überhaupt keine Probleme haben mit Wasser und Strom zum Beispiel.
Und man muss auch dazu sagen, Internet gibt es. Auch damals gab es schon 2007. Das fand ich sehr erstaunlich. Und ihr könnt dort auch ganz normal mit mir jetzt skypen.
Ja, gerade ist die Verwendung nicht so klasse, aber natürlich gibt es hier auch Anbieter, die Breitband anbieten. Über 50% sagen Studien der Favela-Bewohner sind tatsächlich online, aber die sind nicht über feste Computer oder Festnetz ins Internet eingewählt, sondern meistens tatsächlich über Handys. Ja, das heißt, sie gehen über ihre Smartphones online, sie kaufen dann Tagespakete, wo man tatsächlich einfach für wenig Geld, teilweise auch für umsonst Facebook und Twitter erreichen kann. Das heißt, die Favela-Bewohner sind dahingehend schon sehr mobil.
In den letzten Jahren ist es so, dass das Internet eine immer wichtige Rolle spielt und ja, dass immer mehr einfach online sind und dadurch auch ihre Perspektive auf das Geschehen in den Favelas prägen. Das heißt, die berichten sowohl über Probleme, über offene Straßen, über einstürzende Häuser, über Stromausfälle auf Twitter und auf Facebook, als auch über, ja, über positives Geschehen und prägen damit einfach ein ganz neues Image dieser Viertel, die früher ein extrem schlechtes Image hatten.
Aber jetzt gibt's ja noch die besondere Situation, ihr seid Deutsche, ihr seid zwei Frauen, was dann möglicherweise ja dann doch nochmal einen Unterschied macht, weil die Begehrlichkeiten andere sind, also dass das eine andere Gefahrenstufe ist. Ich weiß nicht, wie schätzt ihr das selber ein?
Also ich glaube, Begehrlichkeiten ist ein ganz falscher Ausdruck. Also wie gesagt, ich bin in Brasilien zur Schule gegangen, ich kann Portugiesisch sprechen und ich kenne mich in den Favelas hier in Rio sehr gut aus. Also ich war schon Ende der 90er hier tatsächlich auch in den Favelas und
aber du bist blond, habe ich gesehen, und schon erkennbar als Ausländerin.
Naja, also wenn man hier in Rio unterwegs ist, dann weiß man, dass es auch sehr, sehr viele blonde Cariocas gibt. Im Süden Brasiliens sind sie überwiegend blond. Natürlich kann man das erkennen, das ist jetzt auch nicht besonders negativ, aber wenn mich jemand anspricht oder wenn geredet wird, verstehe ich das eben. Und darauf kann ich sehr gut reagieren, im Gegensatz zu anderen Touristen oder zu Journalisten, die das eben nicht können. Die verstehen überhaupt nicht, was passiert. Und ich kann darauf reagieren und es gibt natürlich eine ganz andere Kommunikationssituation oder überhaupt ein ganz anderes Verhalten mit den Bewohnern, die hier mit einem sprechen oder die einfach agieren.
Also wir leben hier gerade ganz oben am Hügel und es ist ein Gebiet, in dem es nicht viele Touristen gibt. Also es gibt weiter unten in der Favela zum Beispiel ein Favela-Hostel. Das heißt, sie sind dann auch teilweise daran gewöhnt, ab und zu Touristen mit geführten Touren oder so durch die Favela laufen zu sehen. Und hier oben war es schon so, dass die Menschen am Anfang sehr erstaunt oder irritiert waren oder geguckt haben und eher selten gegrüßt haben. Und als sie gesehen haben, dass wir immer wieder kommen und genauso wie sie irgendwie uns an Einkaufstüten abschleppen und den Berg hochhetzen und dass es regelmäßig passiert und dass wir regelmäßig quasi immer wieder vorbeikommen und mit denen auch ein bisschen geredet haben, ist es eigentlich mittlerweile so normal. Also man kennt sich dann irgendwann. Und es ist dann wie, hier oben ist es so ein bisschen, ja, fast dörflich. Also dass man sich zumindest vom Sehen kennt, zunickt, grüßt.
So, nun haben wir den besonderen Umstand, dass Fußball-Weltmeisterschaften sind. Auch in Rio ist also das Fußballfieber ausgebrochen. Aber auf der anderen Seite, das lässt sich natürlich nicht verheimlichen, gibt es soziale Spannungen, Proteste, Streiks. Rio soll wohl einem großen Verkehrschaos ähneln. Wie reflektiert ihr jetzt persönlich genau diese besondere Situation? Ihr macht Fotos, ihr schreibt Geschichten auf, das ist klar, aber was habt ihr für einen Filter?
Naja, wir achten darauf, was tatsächlich hier in den Favelas passiert, wie sozusagen die Sichtweise der Bewohner, die eben in diesen Vierteln hier, die in den Favelas wohnen, wie die die WM wahrnehmen, wie die sich darauf vorbereiten, wie sie die Streiks wahrnehmen, wie sie tatsächlich auch selbst protestieren, was sie im Vorfeld der WM sehr viel stärker getan haben als in den Jahren zuvor. Das heißt, sie haben tatsächlich auch über das Internet eine Mobilisierung gefunden, die sie vorher nicht hatten. Das heißt, sie haben einfach Rechte wahrgenommen, sie haben verstanden, eine Stimme haben, die sie auch nach außen zeigen können. Und das interessiert uns natürlich zu gucken, wie ist einfach dieser Großteil der Bevölkerung, der hier in den Favelas wohnt, wie ist sozusagen deren Sicht auf all das, was jetzt auch gerade passiert.
Und die meisten ausländischen und die meisten brasilianischen Journalisten, die sitzen gerade einfach in den Stadien oder sie streifen auf der Fanmeile umher. Also da ist eine extrem hohe Dichte an Kamerateams aus allen Ländern der Welt. Und wir haben uns entschieden, eben eher diese Perspektive der Favelas einzunehmen, also zu gucken tatsächlich, was hier passiert. Das bedeutet, wir waren auch zum Auftakt der WM dann morgens an der Copacabana, um zu gucken, wie die Stimmung ist. Und die Stimmung der meisten Touristen war dort gut sind dann aber in die Favela gefahren und haben hier auch mit den Favela-Bewohnern dieses erste WM-Spiel erlebt und sind quasi von Bar zu Bar gezogen und haben halt einfach geguckt, wie nehmen die Leute die WM wahr und was passiert hier?
Wie nehmen Sie sie wahr? Das wäre jetzt natürlich die logische Frage. Der Auftakt zwar gewonnen, aber unter sehr großen Mühen. Ist das sportliche Ereignis dann doch eher unpolitisch?
Naja, das ist ja genau die Frage gewesen die ganze Zeit. Also die Brasilianer sind auf die Straßen gegangen, nicht weil sie gegen Fußball sind. Der Fußball ist immer noch eine ganz tolle Sportart für sie und es ist einfach, die sind mit dem Herzen dabei. Aber es ging ja darum, wie diese ganze Fußball-Weltmeisterschaft organisiert wurde, wer da was gesagt hat, wie die Regierung damit umgegangen ist, wie die FIFA mit der Bevölkerung umgegangen ist. Und das heißt, natürlich stehen sie hinter ihrem Team. Alle brüllen Neymar zu. Also fast die ganze Favela hatte T-Shirts an mit einer 10 hinten drauf und es war alles gelb-grün. Keine Frage, sie sind immer noch Fußball verrückt. Grundsätzlich kommt dann, wenn das Spiel wieder vorbei ist, geht der Alltag weiter und man fragt sich, was passiert eben nach der WM.
Und jeder weiß auch natürlich, dass die WM die Probleme nicht löst oder nur deswegen, weil sie jetzt eine schöne Feier haben oder weil die Atmosphäre gut ist während der WM, zumindest hier in der Favela, dass danach alles gut ist. Forderungen bleiben natürlich trotzdem bestehen, also nach einem besseren Abwassersystem, nach mehr Bildung, nach Gesundheit und so weiter.
Wie werden denn die Spannungen ausgelebt? Gibt es da sowas wie tatsächlich organisierten Protest oder ist das eher dann doch Wut, die sich irgendwann entlädt?
Nein, also das ist ja genau der Fall, dass sie sich, also die Favela-Bewohner auch mit dem Rest der Bevölkerung tatsächlich zu den Protesten zusammen haben, dass sie sich über die sozialen Netzwerke organisiert haben und vor der WM auf die Straße gegangen sind und tatsächlich auch erstmals vor den Favelas oder auch in den Favelas organisiert haben. Das heißt, irgendwie sie haben schon ihre Stimme gefunden und sind gemeinsam auf die Straße gegangen.
Aber es gibt nach wie vor natürlich, genau wie im Rest von Brasilien, geteilte Meinungen, was die Copa, also die WM betrifft und auch was dieses Turnier betrifft. Also es gab zum Beispiel in manchen Favelas Streit, ob ein Haus dekorieren sollte oder nicht. Und Favela-Bewohner haben sich teilweise aufgeregt, weil die Nachbarn ihr Haus quasi mit angemalt haben, weil es hier so eng in der Favela ist, dass man diesen Besitz nicht so richtig abtrennen kann. Und die Wände dann quasi trotzdem gelb-grün angemalt waren.
Ja, sehr spannende Geschichten, die man auch nachlesen und nachsehen kann unter favelawatchblog.com. Wir müssen ja leider doch ein bisschen auf unsere Uhr schauen. Außerdem ist die Verbindung dann doch jetzt leider ein wenig gestört gewesen. Ich wünsche euch möglichst viele schöne, tolle Geschichten und möglichst, dass ihr auch viele Aufträge bekommt, um das refinanzieren zu können. Denn das, glaube ich, ist wohl noch das große Problem, oder?
Das ist kein Problem, weil wir beide seit Jahren quasi aus dem Ausland für verschiedene deutsche Medien berichten. Und das heißt, Favela Watchblog finanziert sich dann sozusagen darüber mit. Aber wir sind gerade dabei, ein Crowdfunding auch noch vorzubereiten, damit wir ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil wir dabei sind, auch noch zahlreiche der Videos quasi zu schneiden als Dokumentarfilm und auch noch eine größere Multimedia-Reportage veröffentlichen wollen.
Klar, also das ist immer schon sehr, sehr viel Arbeit, einfach irgendwie diese ganzen Interviews, die ganze Organisation, die natürlich erstmal wir vorschießen, aber grundsätzlich ja, versuchen wir das alles parallel irgendwie hinzubekommen.
Welche Crowdfunding-Plattform nehmt ihr da?
Startnext.
Okay, weil wir nämlich hier Sebastian Esser von krautreporter.de bei uns im Studio zu Gast haben. Vielleicht ein kleiner Zaunfall, das möglicherweise ein bisschen breiter aufzusetzen. Ja. Gut, vielen Dank und wie gesagt, toi toi toi, Julia Jaroszewski und Sonja Peter-Andel zurzeit in der Favela Rocinha in Rio de Janeiro, blockenderweise während der WM. Und ich nehme mal an, darüber hinaus wird dieses Projekt nicht dann mit den Olympischen Spielen zu Ende sein.
Nein, vielen Dank.
Okay. Anna Carolina in einem Konzert mit Seo Jorge. Er stammt übrigens auch aus einer Favela in Rio. Hier haben wir ihn ganz, glaube ich, kurz nochmal gehört. Wir haben auch gehört, dass Sebastian Esser zu Gast ist bei Radio 1. Sebastian Esser ist der Mitherausgeber des neuen Online-Magazins Die Krautreporter. Und er ist tatsächlich noch pünktlich durch den Berliner Verkehr gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian.
Vielen Dank,
Jörg. Das war ja gestern kurz vor 13 Uhr wirklich spannend. 11 Stunden bevor eure Frist ausgelaufen ist, 15.000 Unterstützer zu finden. Mhm. per Crowdfunding für das Online-Magazin, was wir hier auch schon mal in Ansätzen vorgestellt haben, ging es im Minutentakt ungefähr mit 6 Unterstützern. Also das heißt, alle 10 Sekunden hat sich jemand bei euch eingeschrieben, dass er euch unterstützen will. Das ist sensationell. Wie ist das passiert letzten Endes? Habt ihr dafür eine Erklärung?
Das ist nicht so ganz ungewöhnlich, dass es am Schluss nochmal wahnsinnig hoch geht. Weil
so wie eine Versteigerung.
Dann, ja, vielleicht. Die Leute wollen dann einfach, dass es klappt. Zumindest, wenn es genug Leute gibt, die das wollen. Und das war in unserem Fall zum Glück der Fall. Wir lagen nicht im Plan. Das heißt, es hätte durchaus schief gehen können. Und deswegen war es noch umso spannender. Und als dann sozusagen in dem gleichen Augenblick, als dann der 15.000. jeden Moment kommen konnte, unsere Server in die Knie gegangen sind, weil da einfach so viele Leute saßen, immer wieder F5 gedrückt haben, genau, um das mitzuerleben, dann hatte das echt so sein ganz eigenes Drama.
Inwieweit hat euch geholfen, dass man hörte, das könnte man ja jetzt sozusagen vor Ort hier an der Quelle recherchieren, dass es Großspender gegeben haben soll, also die gleich so 1000 Abos gekauft haben, um die dann individuell irgendwie wahrscheinlich dann zu verteilen?
Ja, das stimmt. Das kann auch jeder auf unserer Seite nachgucken, und zwar genau einen, nämlich die Jakob-Augstein-Stiftung. Die hat gesagt, okay, sie wollen, dass das noch funktioniert, und deswegen dieses Zeichen gesetzt. Und das war ein psychologisch sehr wichtiger Augenblick, weil da viele Leute nicht wussten, klappt's oder nicht. Und dadurch hat das nochmal so einen letzten Push bekommen. Und deswegen bin ich da extrem dankbar. Am Ende haben wir jetzt inzwischen aber schon fast 17.000 Unterstützer. Das heißt, das sind jetzt nicht die entscheidenden 1000 Leute gewesen. Also wir sind jetzt nicht nur dank der Augstein-Stiftung hat es nicht geklappt, aber nichtsdestotrotz, es war wirklich ein perfekter Zeitpunkt. Ich bin da extrem dankbar, dass sie sich diesen Ruck gegeben haben.
Im Hintergrund sägt jemand irgendwie an meinem Stuhl, das nur zur Erklärung. Das ist ja alles live und am Sonnabend wird offenbar gearbeitet. Ja, vielleicht mal ganz kurz einen Blick bei Twitter. Da fragt Robin Dabas oder Dabas, die Großspender hätten ja weniger als 60 Euro für das Abo bezahlt. Sind dennoch die 900.000 Euro erreicht worden?
Ja, die sind erreicht worden. Also wir hatten so Pakete, wo man irgendwann Rabatt kriegt, ne? Also zum Beispiel hätte man 10 Abos oder kann man 10 Abos für 550 Euro kaufen und 1000 Mitgliedschaften für eben 50.000 Euro. Es waren dennoch weit über 900.000 Euro. Ich habe jetzt den aktuellen Stand nicht. Es könnte sein, dass wir sogar schon die Millionen überschritten haben, weil man uns ja auch weiterhin unterstützen kann. Also beziehungsweise man kann halt immer noch Mitglied werden.
Eben, weil die Seite ist ja geschlossen. Da ist dann zack, ne? Um 23:59 steht da, war finito.
Ja, also du kannst aber trotzdem noch hingehen und Mitglied werden. Aber das hat ja nichts mehr mit dem Crowdfunding zu tun, sondern einfach nur, wenn man Abonnent werden möchte und damit das Magazin nutzen, dann ist das weiterhin möglich.
Die spannendste Frage kommt auch von Robin Dabas, die ist mir sofort auch dann eingefallen, weil du dich hier im Studio seinerzeit etwas bedeckt gehalten hast, was ich wirklich sehr kühn fand, dass man Geld spenden soll für ein Produkt, was man nicht kennt, nicht ansatzweise kennt, sondern dass man im Prinzip den Menschen vertraut, die ja für einen bestimmten Journalismus stehen, weil sie ja sich doch im Netz schon eine gewisse Bedeutung erarbeitet haben. Was ist nun die Krautreporter, das Magazin nun wirklich, und wann kommt es zum ersten Mal raus?
Also ich hoffe, dass diesen Eindruck nicht alle hatten wie du, dass sie überhaupt nichts wussten, was sie da unterstützt haben. Ich habe mir auch echt wirklich jetzt 4 Wochen den Mund fusselig geredet. Und
ja, du hast immer gesagt, dass da Geschichten geschrieben werden, die woanders keine Chance haben, veröffentlicht zu werden, tiefergehend und so. Aber das ist ja sehr, sehr, ich sag mal, sehr allgemein.
Das Problem ist, wenn du ein aktuelles Magazin machen willst, dann kannst du natürlich nicht sagen, also wir werden erscheinen im September, möglicherweise erst Anfang Oktober, aber wir arbeiten hart dafür, dass es noch im September klappt. Was dann aktuell sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Wir haben eine Liste veröffentlicht mit 20 beispielhaften Themen, die unsere Autoren vorschlagen würden. Die waren aber so ein bisschen zeitlos, aber jeder, der mag, kann die gerne nachlesen in unserem Blog. Ja, und sonst gibt's auch noch sehr viele Informationen darüber, was wir da vorhaben. Was willst du denn noch wissen?
Naja, zum Beispiel, wie sieht so ein Online-Magazin aus? Also klassischerweise wie eine ins Netz verlängerte Zeitung, oder wird der Artikel, der einmal geschrieben ist, ständig aktualisiert? Mhm. Schiebt sich der durch Roboter ausgerechnet der Artikel an die Spitze, der die meisten Klicks bekommt? Das, so glaube ich, wäre wahrscheinlich nicht eure Philosophie.
Also wir haben den großen Vorteil, dass wir da überhaupt nicht Rücksicht nehmen müssen auf Werbung. Ja, normalerweise ist man ja auch in dem Layout sehr eingeschränkt dadurch, dass man überall Werbung platzieren muss, damit das überhaupt wirtschaftlich funktioniert. Bei uns wird es so sein, dass es so zwei Streams gibt, so ähnlich wie man das jetzt aus Social Media ganz oft kennt, aus Twitter, aus Facebook. Erstmal chronologisch sortiert, auf der linken Seite so ein ganz schmaler Navigationsstream und auf der rechten Seite die großen Geschichten, die dann auch opulent und emotional bebildert sind und wo große Videos auch wirken können. Und diesen Navigationsstream kannst du dir mischen, wie du das möchtest. Das heißt, du kannst bestimmte Autoren abonnieren, du kannst dich für bestimmte Themen dort ablegen, du kannst es nach Beliebtheit sortieren, du kannst es chronologisch sortieren oder du kannst es einfach so lassen, wie wir das vorschlagen, wie wir das sortieren. Und dann darunter geht es einfach weiter und du kannst endlos weiter scrollen. Das heißt, bei uns wird fast nie geklickt, sondern immer gescrollt. Das sind so Dinge, die man in ganz vielen Bereichen schon kennt, aber nicht im Journalismus im Internet. Also so eine Seite wie Quartz.com kann man sich angucken, um sich ungefähr vorzustellen, wie die Usability funktioniert. Dazu wollen wir eben so einen emotionalen Moment durch ganz viel Bildkraft setzen. Wie das am Ende aussehen wird, das wissen wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Und das entwickeln wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten und das hoffentlich im engen Austausch mit unseren neuen Mitgliedern.
Du bleibst noch einen Moment im Medienmagazin und wir müssen unserer Pflicht Genüge tun und Sie mit Ihrem elektronischen Kalender updaten. An dieser Stelle 20. Juni 2014.
Diese Lady hat so viel Gold gewonnen. Das hat schon olympische Dimensionen. Und erst das ganze Platin. You're screwed up and brilliant, look like a million dollar man. Lana Del Rey. So why is my heart broke? Live und Open Air am 20. Juni in der Zitadelle Spandau. Open up a beer and you say get over here and play a video game. Erleben Sie die Frau, die sich eine selbsternannte Gangster Nancy Sinatra nennt. In the land of gods and monsters, I was an angel. Lana Del Rey. We were born to die. Radio 1. Für alle Goldsucher und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und noch Sebastian Esser, aber erstmal ein bisschen Ruhe für die Ohren oder besser gesagt rote Augen, Red Eyes. Ja, Medienwissenschaftler stufen das ein, was passiert ist mit krautreporter.de, dann doch schon als Paradigmenwechsel oder zumindest als einen historischen Tag, der 13. Juni 2014, als um 13 Uhr und 8 Minuten dann 15.000 Unterstützer beisammen waren. Sebastian, vielleicht noch mal ganz kurz, du hattest gesagt, es gab einen großen Spender, das war also die Augstein-Stiftung, aber es gab dann natürlich noch größere Summen, die mehr als nur 60 Euro betrafen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz nennen, was da so zusammengekommen ist an größeren Sachen.
Ja, gerne. Am letzten Tag ist es noch mal eine Unterstützerin gekommen und hat uns 20.000 Euro auf einen Schlag gegeben. Direkt in der ersten Woche hatten wir zwei Unterstützer mit rund 10.000 jeweils und einer davon war Konstantin Neven-Dumont, Sohn einer Kölner Verlegerfamilie, der das für Studenten ausgegeben hat. Also der will damit Medienstudenten quasi unterstützen.
Und wofür gebt ihr das Geld jetzt aus? Ich habe schon im Deutschlandfunk ein bisschen gehört, dass ihr noch gar kein Büro hattet.
Doch, wir haben uns eingemietet bei unseren Softwareentwicklern. Das ist aber nur ein kleiner Raum und wir müssen jetzt wirklich uns eine professionelle Infrastruktur schaffen. Aber wir werden ganz wenig dafür ausgeben. Also nagel mich nicht fest, steht auch in unserem Blog, aber es ist irgendwas zwischen 70% und 75%, ich habe es leider nicht im Kopf, was wirklich in die Honorare fließt, also in reinen Journalismus. Und wenn man das mit jedem Verlag und jedem Sender vergleicht, dann ist das ein sehr hoher Anteil.
Und das wird richtig akkurat eingehalten und immer geguckt dann bei einer Redaktionssitzung, praktisch den Hörern und also in dem Fall ja den Lesern gegenüber, auch transparent zu sein immer wieder und zu sagen, das ist euer Geld und wir gehen damit kaufmännisch so um.
Ja, absolut. Also ich meine, zwing mich nicht jetzt hier irgendwas zu unterschreiben mit meinem Blut oder so. Wer weiß, was passiert.
Ich schneide alles mit.
Genau. Aber das ist unser Ziel. Und wenn da irgendwas nicht so sein sollte, dann werden wir es auf jeden Fall einfach transparent machen. Das war
unter krautreporter.de, ganz einfach. Genau. Da kann man auch lesen, dass ihr einen sehr prominenten moralischen Unterstützer hattet, nämlich den FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher, der in dieser Woche verstorben ist. Ich lese mal kurz dieses Zitat vor, entnommen aus einem Horizont-Interview. Das Ereignis dieser Tage ist doch, dass eine Idee wie Krautreporter, die aus dem Herzen des Internets kommt, zumindest partiell auf Bezahlinhalte und den Clubcharakter setzt, den die Printmedien seit Jahren diskutieren und nie umsetzen. Was dort über Klickjournalismus und Google-getriebene Geschichte steht, teile ich zu 100%. Das war ein sehr interessanter Unterstützer insofern, weil er ja in seinem Buch Payback genau eigentlich für mich das Gegenteil geschrieben hat, dass das Internet Aufmerksamkeit insofern beeinträchtigt, dass man blöder wird, also richtig, dass man verdummt, dass Gehirn und Internet nicht zusammenpassen, weil dort auch Algorithmen, mathematische Formeln letzten Endes auf unser Leben übergreifen und man sich doch sehr dosiert vom Internet fernhalten sollte. So habe ich zumindest sein Buch gelesen und wir werden auch gleich noch ein kurzes Interview mit ihm hören. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Erstmal hat uns das wahnsinnig geholfen und wir waren wirklich so stolz, dass wir dieses Zitat direkt am Anfang auch auf unsere Seite gestellt haben, weil es gezeigt hat, dass wir nicht gegen die Verlage antreten, sondern wir wollen gerade zurück zu den Zuständen, wie sie früher in den Printmedien eben geherrscht haben, nämlich, dass man irgendwie Zeit und Sorgfalt investieren konnte in seine Arbeit. Und so wie ich Schirmacher verstanden habe, widerspricht sich das nicht unbedingt, weil das, was wir sagen, was da draußen schief läuft, ist, dass zum Teil eben Überschriften für den Google-Algorithmus gemacht werden, damit die Zeitungen genug angezeigt werden in den Suchergebnissen, sind da oft Sätze, die eigentlich nicht für Menschen geeignet sind, sondern für den Computer. Das heißt, wir werden unwichtiger als die Algorithmen und das wäre bei uns ja völlig irrelevant, weil wir nur unseren Lesern verpflichtet sind. Wir müssen nicht von irgendwelchen Suchmaschinen möglichst oft angezeigt werden, um möglichst häufig Werbung anzeigen zu können und so. Und ich glaube, das ist eine Logik, aus der wir uns verabschiedet haben und das war ganz im Sinne von Schirmachers Warnung.
Hören wir hinein in das Interview aus dem Jahre 2009, das ich am Rande einer, glaube, Reporterpreisverleihung führen konnte.
Lieber Frank Schirmacher, ich bin einer der Menschen, die Sie beklagen, nämlich ich leide unter Reizüberflutung und habe Ihr Buch noch nicht gelesen, aber ich habe Sie bei Reinhold Beckmann gesehen, kenne einige Kritiken, auch die von Sascha Lobo. Und er meint, Sie seien eigentlich nur ein Lobbyist des Papiermediums. Wie reagieren Sie da?
Also darauf reagiere ich jetzt mal nicht, weil ja der Herr Lobo ein Lobbyist von Vodafone ist. Ich finde, das ist jetzt so eine Debatte, auf die wir uns nicht mehr einlassen sollten. Die Frage, ist man für Internet oder dagegen? Wir leben alle in diesem Netz und benutzen es, profitieren davon. Ich gehe ja viele Schritte weiter. Mir geht es ja darum, dass diese ganzen Systeme natürlich viel mehr sind als Internet. Beispielsweise, dass diese Systeme dazu führen, dass in vielen Redaktionen viele Prozesse automatisiert werden. Dass plötzlich Texte danach beurteilt werden, wie sie geklickt werden. Das alles ist aber nur der Beginn. Das geht ja viel weiter. Ich beschreibe in dem Buch ja, dass die Algorithmen, die das Internet beherrschen, in Unternehmen, in Betrieben dazu verwendet werden, mittlerweile Menschen zu taxieren und Menschen zu berechnen. Die ganze Frage der Berechnung von Kreativität, von schöpferischer Kraft ist ein Megathema, das weit über diese Debatte jetzt Print versus Online hinausgeht. Ich meine, man muss mal sagen, die Zeitungen machen das meiste online im Augenblick. Es geht ja nicht darum, das abzuwehren. Ich will noch etwas sagen. Herr Lobo und andere sagen, ach, der Schirmacher hat Aufmerksamkeitsprobleme, vergisst Dinge, tut mir ja leid für ihn, ist sein Problem. Ich kann nur sagen, der gesamte Journalismus verändert sich gerade deshalb, weil seine materielle Basis, die Anzeigen, über Aufmerksamkeitssteuerung neu positioniert werden. Da kann man ja nicht so tun, als sei das Problem einiger weniger. Es ist das Problem von uns allen, auch von Jungen. Es ist nicht so, dass hier Jung gegen Alt, Internet gegen Print steht. Wir haben es, wenn man die Technologie ernst nimmt, muss man sagen, sie ist eine gigantische Technologie, die alles verändert und die unmittelbar an unsere Kreativität, an das, was uns ausmacht, unsere Unberechenbarkeit andockt und damit uns zu Handlungen zwingen könnte, die wir nicht machen wollen.
Wie lautet denn Ihre wichtigste Erkenntnis? Weil das Internet ist ja ähnlich eine technische Kulturrevolution, die da einhergeht wie das Auto oder was unsere Großväter erlebt haben, ob es dann tatsächlich das gesprochene Wort war, was man zum ersten Mal transportieren konnte. Jeder hat seine Mechanismen, um sich entweder zu integrieren, sich abzuschirmen oder auch hoffnungslos darin zu ersaufen. Aber das ist ein Menschheitsproblem über Jahrtausende hinweg schon. Was ist das Besondere und die wichtigste Erkenntnis beim Internet?
Ich sage Ihnen die drei wichtigsten Erkenntnisse. Die erste ist, die Art der Informationsüberflutung, die wir Multitasking nennen, führt nachweislich dazu, dass das Gehirn, um weiter zu funktionieren, bestimmte Dinge abschaltet. Und dazu gehört eben besondere Gedächtnisleistungen, Konzentrationsleistungen und so weiter. um die wiederzuholen, sind wir in einem noch stärkeren Maße auf die Geräte angewiesen, die uns das abnehmen. Dieser Prozess aber führt dazu, dass Menschen immer stärker ihr Gefühl für Intuitionen verlieren, für Bauchgefühle, wenn sie so wollen, verlieren. Das ist nicht vergleichbar mit Fernsehen, Rundfunk oder irgendetwas anderem. Und was mir besonders wichtig ist und was mich bei der Recherche, ich habe ja viel in Amerika recherchiert, am meisten frappierte, war, dass es heute möglich ist, durch das Internet, das ist etwas, was viele Leute gar nicht wissen, durch diese unglaubliche Datenmenge, die im Netz vorhanden ist, können, und ob sie es glauben oder nicht, das funktioniert, können Unternehmen mittlerweile Assoziationen von Menschen berechnen, weil sie mittlerweile durch die vielen Daten wissen, wenn bestimmte Worte auftauchen, was bestimmte Gruppen von Menschen damit verbinden. Sie kennen das übrigens, wenn Sie bei Amazon ein Buch bestellen oder bei Apple eine Software. Das geht aber mittlerweile viel weiter. Ich zitiere einen wunderbaren Satz der New York Times. Millionen Menschen auf der Welt benutzen das Internet, um ihre eigene Kreativität auszudrücken. Und ein paar wenige Menschen benutzen die Algorithmen damit, all diese Kreativität in Mathematik zu verwandeln, in Software, in Programme, um menschliches Verhalten zu steuern. Und das müsste uns jenseits dieser lächerlichen Debatte für oder gegen Internet, um die geht's gar nicht, uns allen zu denken geben. Das Internet ist eine Plattform nicht nur für Sprache und Kommunikation, es vernetzt alles. Und das sollte man zur Kenntnis nehmen.
Frank Schirmacher, er starb am 12. Juni im Alter von 54 Jahren. Ja, wenn Sie aufgepasst haben am Anfang, dann wissen Sie, es gibt noch einen Programmpunkt, nämlich das Buch von Christian Wulff, unserem Bundespräsidenten AD. Und das soll auch jetzt gebührend und beitragsbezahlt natürlich besprochen werden. Eingeleitet mit einem O-Ton, ich sagte am Anfang aus dem Jahre 2009. Das stimmt insofern nicht, ich habe mich echt geirrt, das war ein Jahr später bei der dpa-Eröffnung hier in Berlin.
Nach dem Prinzip, dass alles rauskommt, habe ich eigentlich immer gearbeitet, auch schon als Ministerpräsident, dass ich immer bei Aktenvermerken, bei Anweisungen, bei Hinterfragung immer daran gedacht habe, morgen kann das Thema im Landtagsausschuss sein, morgen kann das Thema in der Zeitung sein. Das erleichtert das Arbeiten, dass man grundsätzlich transparent arbeitet. Es gibt ja auch heute weitgehende Akteneinsichtsrechte. Schwierig ist für einen Politiker, wenn die Nachricht vermengt wird mit Kommentierungen, mit Häme, mit unvoreingenommener auch Stellungnahme oder Voreingenommenheit desjenigen, der berichtet, wäre besser ausgedrückt. Das beschäftigt einen schon und manchmal ärgert einen, dass nicht nachgefragt wurde, dass zum Teil sogar dementiert wurde, dass trotzdem gesendet wird, was falsch ist und dass sich dazu dann wieder welche einlassen. Also manchmal gibt es eine Sache, die gibt es gar nicht, aber es gibt 5 Stellungnahmen dazu, dass es das aber gar nicht gibt und das hört dann keinen mehr.
Bundespräsident Christian Wulff, als er noch nicht AD war, gegenüber dem Medienmagazin. Nun war es mit der Transparenz doch etwas lückenhaft, aber Christian Wulff ist im juristischen Verständnis unschuldig. Sein Freispruch vom Februar dieses Jahres ist seit gestern rechtskräftig, nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover die Revision gegen das Urteil im Korruptionsprozess zurückgenommen hat. Damit ist Wulff zwar ein freier Mann, doch sein guter Ruf ist deshalb nicht automatisch wiederhergestellt. Seine Ehre will der skandalumwitterte Politiker nun mit einem Buch zurückgewinnen, das er in dieser Woche präsentiert hat. In Ganz oben, ganz unten, so der Titel, will er zeigen, wie sich die Affäre um einen Privatkredit und gesponserte Reisen wirklich abgespielt hat. Der Rückblick auf seine Amtszeit ist vor allem eine Abrechnung mit den Medien. Vera Linz hat das Buch gelesen und auch die Diskussion darüber verfolgt. Ich fragte sie, ob man das Fazit von Christian Wulff in wenigen Sätzen zusammenfassen könne.
Auf jeden Fall. Der Vorwurf der Korruption und eine monatelange Medienhetze, das ist ja das, was den meisten von der Präsidentschaft Christian Wulffs in Erinnerung geblieben ist. Und wie es aus seiner Sicht dazu kam, das schildert er auf 256 Seiten. Und hier hat er die Schuldigen an seinem Scheitern ganz klar ausgemacht und das ist auch sein Fazit aus dieser ganzen Affäre. Hören wir mal ihn von der Pressekonferenz, auf der er am Dienstag dieser Woche sein Buch präsentiert hat.
Die Medien haben ja eine ganz große Rolle gespielt und sie haben dazu geführt, dass die Justiz unter Druck der Medien tätig wurde.
Also Medien und Justiz sind die Schuldigen an seinem Scheitern.
Nun war ja das Verhältnis von Journalisten und Christian Wulff in den Tagen vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten schon schwierig. Wie genau geht er darauf ein?
Ja, schon lange bevor die Bild-Zeitung im Dezember 2011 mit den ersten Korruptionsvorwürfen aufgemacht hatte, kriselte es ja zwischen einigen Medien und Wulff. Und das beschreibt er ziemlich ausführlich. Also wie wenig seine Kandidatur den Erwartungen der Medien entsprach, das stellt er sehr deutlich dar. Der mit Wulff befreundete Unternehmer Dirk Rossmann pflichtete ihm in dieser Einschätzung bei, in der Sendung Anne Will in dieser Woche.
Ein großer Teil der wichtigen Leitmedien in Deutschland wollte nicht Wulff, wollte Gauck. Und also ich möchte nicht Bundespräsident sein, wenn ich Spiegel, Stern, Welt, Bild gegen mich habe, weil man braucht Unterstützung der Medien. Insofern hat es Wulff von Anfang an unglaublich schwer gehabt.
Und man muss sagen, das beeindruckt schon zu lesen, wie despektierlich er in diesen Tagen von einzelnen Blättern angegangen worden ist. Wulff bringt da etliche Beispiele vom Spiegel, von der FAZ und auch sein Vorwurf, mächtige Medien hätten den Anspruch, selbst Politik machen zu wollen, ist teilweise nachvollziehbar, finde ich. Etwa wenn der Spiegel ohne größere Recherche im Titel offen Wulffs Fähigkeit zur Präsidentschaft in Frage stellt. Das Problem ist sicher, dass er daraus nun eine Opfertheorie spinnt und dass er falsch sagt, etwa der Medienwissenschaftler und Skandalforscher Bernhard Pörksen.
Er ist wieder mal das Opfer. Es ist die Justiz, es sind die Medien, es ist ja ein Dokument, ein Zeugnis aggressiver Medienverdrossenheit, aber auch ein Dokument der Verschwörungstheorien. Und wir bekommen eine Opfertheorie serviert, die dem ganzen Geschehen nicht angemessen ist.
Wulff sei, so Pörksen, kein Medienopfer. Diese Annahme sei Folge einer selektiven Wahrnehmung, weil, so Pörksen,
hat diese Affäre, die sich so endlos vollzog, immer wieder neue Empörungsreize geliefert, sie immer wieder mit neuem Futter versorgt.
Gibt es auch so eine Art Selbstreflexion? Also inwieweit spielen denn Fehler, die Christian Wulff selbst gemacht hat, eine Rolle im Buch?
Naja, dass er sich des Öfteren rhetorisch und strategisch ungeschickt verhalten hat, räumt Christian Wulff im Buch ein. Die Urlaubsreise mit einem befreundeten Unternehmer sei ein Fehler gewesen. Ebenso der Anruf bei Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, um auf die Berichterstattung über den umstrittenen Privatkredit für sein Haus in Großburg-Wedel Einfluss zu nehmen. Das schreibt er im Buch. Und auch auf der Pressekonferenz am Dienstag sagte er selbstkritisch, das sei
sicher fehlende Distanz auf die Mailbox eines Chefredakteurs zu sprechen, weil man die Dinge nicht rückholbar gestaltet und ganz in die Hände des anderen legt, was sich sehr verhängnisvoll auswirken kann.
Grundsätzlich aber, und dabei bleibt Wulff, wiegen diese Fehler das Versagen vieler, wenn auch nicht aller Medien, wie er einräumt, auf. Und tatsächlich ist es auch wirklich beklemmend zu lesen, wie etwa Bildchef Kai Diekmann in einem privaten Gespräch dem Bundespräsidenten vorgeben möchte, was der öffentlich zu sagen hätte, etwa im Verhältnis zwischen Deutschland und Muslimen. Und auch die mediale Treibjagd, das übertriebene Stochern im Privatleben, aber auch die Wortwahl vieler Journalisten, die man fast schon, wie ich finde, als Entgleisung bezeichnen kann, lassen sich als Grenzüberschreitung beschreiben, aus meiner Sicht zumindest. Und dass das heute nicht unbedingt besser geworden ist, beschreibt Wulff-Freund Dirk Rossmann in der Sendung Anne Will. Und er zitiert eben da mal einen kleinen Artikel aus der FAZ.
Wie in Deutschland berichtet wird im Fall Wulff, da müssen wir nicht 2 Jahre zurückgucken, da brauchen wir nur in die letzte Woche zu gucken. Diese seriöse FAZ schreibt in der letzten Woche, sie hat noch keine einzige Seite, sie hat kein Wort gelesen vom Buch und schreibt folgenden Satz. Letztlich will doch niemand 20 Euro in jammernde Selbstgerechtigkeit investieren. Und dieses Klima der Vorverurteilung war in den 67 Tagen vor Wulffs Rücktritt Dauerthema in den Medien.
Was kannst du empfehlen? Wie würdest du ganz oben, ganz unten lesen als ein Buch, das eine berechtigte Mahnung an die Medien darstellt?
Auf jeden Fall sollte man es als berechtigte Mahnung an die Medien lesen, sich nicht selbst zu überheben und professionell zu bleiben oder auch zu werden. Das hatte ja im Februar dieses Jahres auch schon der Film Der Rücktritt getan. Der hatte ja auch das Auftreten der Medien schon sehr kritisch betrachtet zum Teil. Den hatten wir ja auch hier besprochen in der Sendung. Und es gibt auch durchaus Bücher bzw. Äußerungen von Journalisten, die das Verhalten der Medien sehr kritisch sehen. Das Problem an dem Buch ist aber, es liest sich auch, und das ist wirklich schade, als Rechtfertigungsbuch. Denn leider nutzt Wulff die Kritik an den Medien dazu, die eigenen Fehler und die mangelnde Professionalität im Umgang mit der Öffentlichkeit zu marginalisieren.
Der Rücktritt war falsch und ich wäre auch heute der Richtige im Amt und habe das Amt richtig ausgeübt,
sagte Wolf bei der Präsentation seines Buches. Und diese Sicht scheint für die dringend nötige Debatte über das Wechselspiel von Politik und Medien nun wirklich nicht sehr hilfreich zu sein. Ich halte es aber dennoch für ein lesenswertes Buch, weil es die ganze Geschichte nochmal aufbereitet, weil es etliche Details ans Licht bringt, sei es, wenn es eben um einzelne Artikel in der Presse geht, aber auch interessante Details aus dem Innenleben der Parteien werden dargelegt.
Vera Linz zu Ganz oben, ganz unten. Im Beck Verlag erschienen, 259 Seiten mit 15 farbigen Abbildungen, 19,95 €. Und die Angaben nochmal per Twitter jetzt abgeschickt.
Radio 1.
Und damit ist sie wieder überschritten, die Grenze zum Podcast-Bonus-Track. Und Sie ahnen vielleicht, dass es nur einen Track geben kann, der hier passt. Und das ist die komplette Pressekonferenz von Bundespräsident AD Christian Wulff am 10. Juni 2014 in Berlin. In voller Länge, weil auch die Zitate, die meine Kollegin Vera Linz benutzte, natürlich aus dem Zusammenhang genommen wurden. Und damit der ganze Zusammenhang wiederhergestellt ist und damit Sie sich auch das ganze akustische Bild machen können, also die kompletten 53 Minuten, eingeleitet durch den CH Beck Verlag. Der Cheflektor stellt sich selbst vor.
Ich darf Sie herzlich zur Präsentation des Buches Ganz oben, ganz unten von Bundespräsident AD Christian Wulff begrüßen. Mein Name ist Detlef Felken, ich leite das Lektorat des Verlages CH Beck und habe auch das Buch von Herrn Wulff bei uns betreut und begleitet. Der Verlag ist stolz darauf, dass Herr Wulff uns sein wichtiges und höchst lesenswertes Buch anvertraut hat. Selten durfte sich der Verlag in einem solchen Ausmaß an vorauseilendem Interesse für eines seiner Bücher erfreuen, auch wenn die Vorberichterstattung erwartungsgemäß nicht nur wohlwollend ausgefallen ist. Hier ist offenbar vieles noch nicht wirklich aufgearbeitet und so geht es wohl nicht nur dem Autor und den Kombattanten in der Presse, sondern auch vielen Menschen im Land, die sich spätestens seit dem Freispruch im Februar fragen, was denn eigentlich los war und wie das alles so gekommen ist, wenn doch kein einziger der gegen Christian Wulff erhobenen Vorwürfe vor Gericht Bestand hatte. Schon der Titel des Buches hat recht hämische Kommentare ausgelöst und Hinweise darauf, dass jemand, der den Ehrensold des Bundespräsidenten bezieht, ja alles andere als ganz unten sei. Diese rein materielle Interpretation geht daran vorbei, dass der Titel nichts anderes beabsichtigt, als eine in der Geschichte der Bundesrepublik vollkommen singuläre Fallhöhe zu beschreiben. Vom beliebtesten deutschen Politiker und relativ jungen Staatsoberhaupt, damit formal ganz oben, innerhalb weniger Wochen herabgewürdigt zum Schandfleck der Nation und zum am gründlichsten verächtlich gemachten Deutschen, also ganz unten. Nichts anderes als diese Fallhöhe beschreibt der Titel in nur 4 Worten. In Verbindung mit dem Namen Christian Wulff versteht jeder Deutsche sofort, was gemeint ist: der beispiellose Sturz vom beneideten Glückspilz zum verhöhnten Prügelknaben. Deshalb erscheint es mir zynisch, am Titel Anstoß zu nehmen und so zu tun, als seien die Zerstörung einer Biografie und die menschlichen und seelischen Kosten für den Betroffenen eine Quantität negligiabel, die nicht der Rede wert ist und über die er uns deshalb auch nichts mitzuteilen braucht. Dieser Ton, der schon im Vorfeld der Veröffentlichung klar macht, dass man sich auf die Perspektive des Hauptbetroffenen gar nicht erst einzulassen gedenkt, war leider häufiger zu beobachten und ist in meinen Augen ein Grund mehr, warum das Buch von Christian Wulff wichtig ist, in dessen Kern es darum geht, wie wir unter den Bedingungen der heutigen Mediendemokratie miteinander umgehen und ob sich aus dem ganzen Fall nicht die Lehre ziehen lässt, dass wir anders miteinander umgehen sollten. Ich darf beispielhaft ein paar Sätze aus dem Text einer großen und von mir im Übrigen sehr geschätzten Sonntagszeitung zitieren. Christian Wulffs Fahrstuhlbericht, heißt es da, wolle, Zitat, womöglich nicht nur auspacken, sondern nachtreten, anklagen, lamentieren. Nach langem Schweigen will sich Wulff öffentlich bekennen, wohl vor allem zu seiner Rolle als Opfer in diesem schon bald zur Fußnote schrumpfenden Teil bundesrepublikanischer Geschichte, worauf die rhetorische Frage aufgeworfen wird, wird ganz oben, ganz unten zum Lehrstück über das Scheitern von Politikermemoiren. Die Antwort gibt der Verfasser, der keine Zeile des Buches kennt, gleich schon mal selbst. Letztlich will doch niemand 20 Euro in jammernde Selbstgerechtigkeit investieren. Ganz am Ende des Artikels heißt es schließlich in beinahe drohendem Unterton, Christian Wulff sollte also gewarnt sein. Ist das wirklich guter Journalismus? Der Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Keplinger, Professor an der Universität Mainz, hat bei einer Analyse der sogenannten Causa Wulff die Unterscheidung getroffen zwischen Skandalen und publizistischen Konflikten. Bei einem publizistischen Konflikt entsteht eine Auseinandersetzung über die strittigen Sachverhalte. Bei einem Skandal hingegen steht das Urteil bereits nach kurzer Zeit fest und es geht nur noch darum, wann und wie es exekutiert wird. Mit anderen Worten, je rascher und je massiver die Vorverurteilung von der veröffentlichten Meinung verbreitet wird, desto aussichtsloser wird es für den Betroffenen, sich gegen ihre Konsequenzen noch zur Wehr setzen zu können. Und zwar ganz unabhängig davon, wie erheblich die Vorwürfe bei nüchterner Betrachtung eigentlich sind und auch unabhängig davon, ob sie überhaupt zutreffend sind. Es dürfte klar sein, zu welcher Kategorie der Fall gehört, um den es Ihnen ganz oben, ganz unten geht. Das zeigt schon die enorme Diskrepanz zwischen dem Ausmaß der Skandalisierung und dem überaus bescheidenen Ertrag des Ermittlungsverfahrens. Nicht die Tatsachen selbst und ihre Ermittlungen geben den Ausschlag, sondern das medial erzeugte Stimmungsbild. Natürlich ist ganz oben, ganz unten der persönliche Blick des Betroffenen auf die Vorgänge, die zu seinem Rücktritt geführt haben. Wie könnte das auch anders sein? Sein Autor beansprucht nicht, die Arbeit der Zeithistoriker zu erledigen. Man kann und soll darüber diskutieren. Das Buch ist aber nicht jammernd. Es ist sogar, wie ich finde, eher sachlich. Und ich habe Herrn Wulff geradezu darum bitten müssen, den Leser auch einmal daran teilhaben zu lassen, wie es ihm menschlich in der schlimmsten Zeit ergangen ist und wie er sich gefühlt hat, ja, wie er das alles überhaupt durchgestanden hat. Es fühlt sich nämlich phänomenal anders an, wenn die Steine auf einen selbst fliegen, als wenn man sie wirft. Und ich fand es wichtig, dass diejenigen, die Zeugen der Skandalisierung waren, sich das auch einmal vergegenwärtigen. Die eben erwähnte Analyse von Professor Keplinger zitiert auch den Befund einer schon 2008 erhobenen Umfrage, wonach Bundestagsabgeordnete und Hauptstadtkorrespondenten übereinstimmend einen erheblichen Machtzuwachs der Medien in den vergangenen Jahrzehnten konstatieren. Deshalb werden Sie mich sicher für hoffnungslos naiv halten, wenn ich der Hoffnung Ausdruck gebe, dass ganz oben, ganz unten seinem Autor nicht nur dabei hilft, aus dem langen Schatten der Vorverurteilung zu entkommen, an dem selbst sein Freispruch nicht allzu viel geändert hat, sondern dass das Buch auch zu einer Debatte beiträgt über einen gemeinsamen, verantwortungsvollen und von gegenseitigem Respekt geprägten Umgang von Politik, Presse und auch Justiz. Von Blaise Pascal stammt der gute Satz, wer die Mitte verlässt, verlässt die Menschlichkeit. Dass die Mitte im Fall Wulff verlassen worden ist, wird niemand ernsthaft bestreiten wollen. Ich würde mich freuen, wenn man in der Auseinandersetzung mit dem Buch auch eine Gelegenheit sieht, wieder zu ihr zurückzufinden. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Felken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben, zur Vorstellung meines Buches ganz oben, ganz unten zu kommen. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern an den großen Saal im Schloss Bellevue am 17. Februar 2012, als ich dort als Bundespräsident zurückgetreten bin. Und ich habe damals einige kurze Worte gefunden. Zwei davon möchte ich hier heute in Erinnerung rufen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird. Ich habe mich in all meinen Ämtern stets rechtlich korrekt verhalten. Und zwei Jahre später, am 20. Februar diesen Jahres, habe ich dann im Schlussplädoyer vor dem Landgericht Hannover gesagt, die zurückliegenden zwei Jahre seien die schlimmsten Jahre meines Lebens gewesen. Jetzt hätte ich nur einen einzigen Wunsch, dass Recht gesprochen und meine Unschuld festgestellt wird.
Eine Woche später erfolgte der Freispruch, ein Freispruch ohne Wenn und Aber. Mein Buch ist nun vor allem eines, ein politisches Buch für die politische Kultur in unserem Land, nämlich ein Angebot an Leserinnen und Leser, ganz offen zu diskutieren, was lief falsch, was sollte sich nicht wiederholen, was eigentlich ist damals wirklich passiert. Und ich stelle als Mensch meine Sicht dar. Es geht dabei auch um die Umgangskultur mit Personen des öffentlichen Lebens. Ich möchte gar nicht näher hier auf die Frage eingehen, warum die Staatsanwaltschaft Hannover unter dem Druck der veröffentlichten Meinung am Ende glaubte, einschreiten zu müssen und beim Bundestagspräsidenten die Aufhebung meiner Immunität zu beantragen. Es bleibt aber unabhängig von meiner Person ein rechtspolitisch hochproblematischer Vorgang, dass eine einzelne Staatsanwaltschaft mit leeren Händen die Ablösung des Staatsoberhauptes betreiben und es zum Rücktritt zwingen kann. Zu diesem Punkt nehme ich in meinem Buch ausführlich Stellung, in eigener Sache hier nur so viel. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat bereits Wochen vor dem Freispruchurteil öffentlich erklärt, dass sie sowieso auch im Falle eines Freispruches in Revision gehen will. Die Frist zur Begründung des Antrages auf Revision wird die Staatsanwaltschaft bis zum allerletzten Tag ausschöpfen. Das ist übermorgen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat von Anfang an keinen Aufwand gescheut. Eine 24-köpfige Ermittlungsgruppe des Niedersächsischen Landeskriminalamtes hat 14 Monate lang mein gesamtes Leben durchleuchtet. Das Ergebnis ist niedergelegt auf 30.000 Seiten Hauptakten. Und am Ende blieb nichts als der Verdacht der Vorteilsannahme. Beim Münchner Oktoberfest 2008, vor 6 Jahren, auch darauf komme ich im Buch natürlich zu sprechen. Wichtiger, viel wichtiger ist aber etwas anderes, die Art und Weise, wie sich, nicht nur in meinem Fall, Medien und Justiz gegenseitig die Bälle zugespielt haben. Dies bedroht das Prinzip der Gewaltenteilung. An der Schnittstelle zwischen Justiz und Presse liegt meines Erachtens eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie. Und darüber muss in unserem Land geredet, gegebenenfalls auch gestritten werden. Es geht dabei auch um Vertrauen, Vertrauen in staatliche Institutionen. Es geht aber auch um Vertrauen in Medien. Es geht auch um Vertrauen in ihre Arbeit, denn die Bürgerinnen und Bürger wissen exakt, dass meistens die Dinge nicht schwarz oder weiß sind. Ich war immer ein positiv denkender Mensch und bin es glücklicherweise geblieben. Und deshalb sage ich heute, dank der aufwendigen Ermittlungen bin ich vielleicht der am besten durchleuchtete deutsche Politiker der Gegenwart. Ich sage das ohne jede Ironie, denn dank meines Screenings besitze ich ein Privileg, um das mich mancher vielleicht sogar beneiden dürfte. Alles, was gerüchteweise im Raum stand, ist aufgeklärt. Jeder Stein auf meinem Lebensweg wurde mehrfach umgedreht. Ich bin ein freier Mann, frei in jeder Hinsicht. Und deshalb kann ich in manchem auch vielleicht öfter offener sprechen als andere. Das tue ich in meinem Buch. Ich sage zunächst, was dieses, mein Buch, nicht sein soll. Ganz oben, ganz unten ist kein Buch aus dem Genre Memoirenliteratur. Es ist kein Erinnerungsbuch über meine politischen Prägungen, über meine Jahre als Oppositionsführer, als Ministerpräsident berichte ich nur so weit, was für den Zusammenhang des Themas wirklich wichtig ist. Auch die knapp 2 Jahre, die ich als Bundespräsident im Amt war, werden nur insoweit behandelt, als es mir wichtig war, meine persönlichen Positionen und Überzeugungen deutlich zu machen und den Leserinnen und Lesern noch einmal rückblickend zu vergegenwärtigen, wofür ich als Bundespräsident eingetreten bin. Ganz oben, ganz unten ist auch keine Rechtfertigungsschrift. Ich lege dar, welche Werte und Ziele für mich wichtig waren, um was es mir in den 598 Tagen meiner Präsidentschaft ging. Aber ich benenne natürlich auch offen meine Fehler, die ich selbst zu verantworten habe, wie jeder für seine Situation, in der er sich befindet, erst einmal selbst verantwortlich ist. Und natürlich habe ich Fehler gemacht. Schließlich ist ganz oben, ganz unten auch keine Abrechnung. Ich schildere, wie sich die Affäre, die zu meinem Rücktritt geführt hat, aus meiner Sicht darstellt. Und ich glaube, dass diese Perspektive die Sicht des Hauptbetroffenen für ein Verständnis des Ganzen
geradezu unverzichtbar ist. Ich nehme für mich in Anspruch, den vielen Versionen, die darüber im Umlauf sind, meine eigene hinzuzufügen oder entgegenzusetzen. Das geht natürlich nicht, ohne gelegentlich unbequem zu werden. Die Leser sollen sich dann selbst ein Urteil darüber bilden können, ob sie meine Darstellung überzeugend finden. Und ich möchte kurz etwas über die Gründe sagen, über die wesentlichen beiden Gründe, die mich dazu veranlasst haben, dieses Buch in Angriff zu nehmen und es am Ende auch zum jetzigen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Der erste Grund ist, wie Sie sich denken können, persönlicher Natur, der zweite politischer Natur. Erstens, der juristische Freispruch wiegt die mediale Vorverurteilung leider nicht auf. Ein schönes Beispiel dafür bietet die Bild, die erst vor wenigen Wochen mein mich freisprechendes Urteil, noch nicht rechtskräftig und ohne meine Einwilligung, ins Netz stellte, unter der in jeder Hinsicht bemerkenswerten Überschrift, die lautet: Seit dem 27. Februar gilt Wulff als unschuldig. Zitat Ende. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist verkehrte Welt. Bisher galt jeder so lange als unschuldig, bis er rechtskräftig verurteilt wurde. Inzwischen wird man aber von der Bild angeklagt, verurteilt und erlebt, wie auch ich, die Vollstreckung des Urteils und dessen positive Kommentierung. Und danach muss dann der Freispruch erst im gerichtlichen Verfahren durchgesetzt werden, um als unschuldig zu gelten. Das bin ich nicht bereit hinzunehmen. Gegen diese Art, die Macht der Medien der vierten Gewalt auszuüben, setze ich mich zur Wehr, auch in meinem Buch. Denn die Unschuldsvermutung ist ein Menschenrecht und das darf niemandem entzogen werden. Und das geschieht durch eine solche Berichterstattung, wo sich Medien anstelle der Justiz unter Missachtung der Justiz als einer der wichtigen drei anderen Gewalten setzen. Es sind viele, viele Fragen für die Menschen offen geblieben. Nach meinem Eindruck ist bei vielen Bürgern ein fader Nachgeschmack geblieben. Wenn ich heute beim Einkaufen oder an der Tankstelle von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen werde, verspüre ich viel Zustimmung, aber ich verspüre auch viel Verunsicherung. Das kann doch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Was war denn da wirklich los? Indem ich meine Sicht schildere, erhoffe ich mir etwas Ähnliches, was ich mir in meinem Schlussplädoyer vor dem Landgericht Hannover erhofft hatte. Nämlich ein gerechtes, ein faires Urteil. Ich vertraue auf die Fakten und die Kraft meiner Argumente, die ich in meinem Buch darlege. Niemand wird mir eigentlich nach all dem, was gewesen ist und geschehen ist, verdenken können, dass mir die Wiederherstellung meiner Ehre und die Berücksichtigung meiner eigenen Sicht eben überhaupt nicht gleichgültig ist. Und ich lese mit großem Interesse auch heute wieder, dass man es einfach auf sich beruhen lassen sollte, einfach so hinnehmen sollte, glücklich nach vorne leben sollte, ohne über die Dinge noch einmal im Einzelnen zu sprechen. Und da habe ich hier natürlich einen wunderbaren Standort erwischt, weil Sie, die Vertreter der Medien, mein Buch natürlich als eine Zumutung betrachten könnten, jedenfalls als eine besondere Herausforderung sehen müssen. Sie sind gewissermaßen Bestandteil dieses Buches. Auch wenn Sie es aufmerksam lesen, werden Sie dann allerdings feststellen, dass ich sehr genau unterscheide. Es gibt nämlich nicht die Medien, es gibt nicht die Journalisten und mein Buch ist deshalb auch kein Angriff auf die Medien. Wir haben in Deutschland einen Qualitätsjournalismus, auf den wir stolz sein können, der im internationalen Maßstab spektakulär ist. Wenn ich mich an Botschaftergespräche erinnere und sage, ich habe zu Weihnachten meiner Tochter ein Wochenabonnement geschenkt, dann haben mir viele Botschafter gesagt, das finde ich toll, das ist Deutschland. Da schenken die Präsidenten ihren Kindern Zeitungsabonnements. Welche Zeitung sollte ich meinem Kind zu Weihnachten schenken in meinem Heimatland, das ich vertrete? Und darauf, denke ich, können wir stolz sein. Und die Medien haben eine unverzichtbare Rolle als Kontrollinstanz für unsere Demokratie. Das ist völlig unstrittig. Es gibt jedoch von Verstößen gegen die Verhältnismäßigkeit bis zur vollkommenen Ignoranz der Unschuldsvermutung Auswüchse, die nach meiner Überzeugung diskutiert werden müssen. Ich habe den Eindruck, dass sie auf Störungen in der Machtbalance zwischen Politik, Presse und auch Justiz hinweisen. Mein Fall
ist dafür exemplarisch. Er war ohne Frage besonders dramatisch, er steht aber keineswegs allein. Ich habe mich bemüht, nicht alle über einen Kamm zu scheren und nicht zu pauschalisieren. Ich hoffe, dass das in allen Zügen des Buches gelungen ist. Wer bereit ist, sich auf meine Perspektive einzulassen, der wird jedenfalls wahrnehmen können, dass ich stets differenziere. Er wird zugleich aber auch sehen, dass ich durchaus konkret werde, wenn es um einzelne Akteure geht. Denn ohne Nennung von Ross und Reitern geht es natürlich nicht. Es soll Politik auch als spannendes Machtspiel darstellen. Es soll Lust auf Politik machen. Es soll wieder ein frisches Buch sein, wo nicht alles sozusagen weichgespült wird, sondern wo Unterschiede kenntlich gemacht werden und mancher motiviert wird, selbst auf die Bühne zu treten, selbst Akteur zu werden, selbst mitzumachen, denn darauf ist die Demokratie angewiesen. Fehlentwicklungen anderer Art sind aber der zweite Grund, warum ich mich zu meinem Buch entschlossen habe. Im Spiegel las ich, Jagdfieber sei ein konstituierendes Element der Demokratie. Ich bin nicht dieser Ansicht, ich halte das Bild sogar für gefährlich. Wenn es so viele Jäger gibt, wer hat da eigentlich noch Lust, das gejagte Wild zu werden, sprich, sich auf Politik einzulassen? Wenn es für das Gejagtwerden durch die Presse nicht einmal ein paar allgemein akzeptierte Spielregeln gibt, eine Bereitschaft der Medien, nicht nur an andere hohe Maßstäbe anzulegen, bis hinein in den privatesten Bereich, sondern auch sich selbst von Zeit zu Zeit einige kritische Fragen vorzulegen, sie zumindest zuzulassen und darüber zu diskutieren, das tut Not, ob sich aus meiner Geschichte nicht doch etwas lernen lässt für die Zukunft. Denn ich bin der Überzeugung, mein Fall, meine Geschichte darf sich in dieser Weise in diesem Land nicht wiederholen. Ich wünsche mir eine solche Bereitschaft, damit wir beim Umgang miteinander wieder etwas mehr Respekt, vielleicht auch etwas mehr Wohlwollen, statt immer währender, zerstörerischer Häme an den Tag legen. Nach meinem Rücktritt habe ich mich bewusst mit öffentlichen Stellungnahmen zurückgehalten. Der Prozess hat viel Zeit in Anspruch genommen. Auch musste ich Abstand gewinnen zu den Ereignissen und die Verletzungen für mich und meine Familie verarbeiten. Meine Fallhöhe vom Staatsoberhaupt zum allseits verfemten Angeklagten vor Gericht ist auch gemeint mit dem Titel ganz oben, ganz unten, nicht die finanzielle Situation. In den beiden zurückliegenden Jahren hatte ich Gelegenheit, intensiv über die Ereignisse nachzudenken. Ich hatte ganz früh begonnen, auch zu meiner eigenen seelischen Entlastung mit Aufzeichnungen und Notizen fortzufahren. Und diese Aufzeichnungen und Notizen aus 2 Jahren, und Zeit hatte ich ja nun einmal in den letzten 2 Jahren, ist mir bei Durchsicht dieser Aufzeichnungen und Notizen klar geworden, dass die Umstände, die zu meinem Rücktritt geführt haben, nur in einem größeren Zusammenhang darstellbar und dann auch nachvollziehbar sind. Deshalb habe ich mich letztlich nach dem Freispruch entschieden, meine Erfahrungen und meine Einsichten in einem Buch festzuhalten. Es war so verschiedenes Auslöser, ich kann darüber auch einiges berichten, wenn Sie das näher interessiert, natürlich auch Auslöser, dass diese Wochenendblätter, die kein Wochenende auszulassen schienen, dass die nach dem Freispruch keine einzige Zeile dem Freispruch gewidmet haben, dann sagt man sich, da könnte noch was fehlen, da könnte noch was nachgereicht werden müssen. Und das reiche ich Ihnen hier heute und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern nach. Es ist ein politisches Buch zur politischen Kultur in unserem Land und ich bin dem angesehenen Verlag C.H. Beck außerordentlich dankbar dafür, dass er mich bei meinem Buch menschlich und fachlich unterstützt hat und das mit seiner ganzen bei ihm vorhandenen Professionalität im Team. Und deswegen kann ich mit gutem Gewissen dieses Buch der Öffentlichkeit präsentieren, mit dem Wunsch, es ergebnisoffen zu lesen und vielleicht nicht nur das zu suchen, was man finden will, sondern vielleicht auch Dinge zu finden, nach denen man gar nicht gesucht hat. Herzlichen Dank und jetzt stehe ich Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
Herr Bonkart, der Erste, wenn Sie das in die Hand
nehmen. Ja, dann habe ich jetzt die für mich ganz ungewohnte Aufgabe, diese Fragen zuzuteilen. Irgendjemand hat sich schon gemeldet? Bitte sehr.
Herr Wulff, ich hätte 2 kurze Fragen. Sie sagten gerade eben, von Anfang an hat die Staatsanwaltschaft keinen Aufwand gescheut, um Sie zu überführen. Hätte die Staatsanwaltschaft denn einen Aufwand scheuen sollen, um Ihre Unschuld herauszufinden, frage ich mich. Was wäre das für ein Bild von Justiz geworden? Wollten Sie das wirklich sagen? Und die zweite Frage, Sie sagten, Medien und Justiz hätten sich die Bälle zugespielt. Sie wissen genauso wie andere im Raum auch, dass auch die Politik Bälle zugespielt hat, was den Fall Wulff angeht. Nicht zuletzt Ihre CDU. Haben Sie diesem Kapitel, da wir das Buch leider noch nicht sehen konnten, haben Sie diesem Kapitel auch eine in Ihrem Buch Erwähnung geschuldet, nämlich inwiefern die CDU selber mit dazu beigetragen hat, dass sie da sind, wo sie sich fühlten, ganz unten?
Zur ersten Frage, in meinem Buch mache ich deutlich, dass es keinen Anfangsverdacht gab und dementsprechend kein Antrag auf Aufhebung der Immunität gestellt werden konnte. Weil aber der Antrag auf Aufhebung der Immunität gestellt wurde, hat man im Nachhinein dieses auf irgendeine völlig überzogene Art und Weise zu rechtfertigen versucht. Ich beschreibe in dem Buch, dass wenn jemand zu Hause, Herr Wonka, seine Strickjacke zuzuknöpfen versucht und beim ersten Knopfloch das Loch verfehlt, dann kann er sich mühen und mühen und mühen, er bekommt die Strickjacke nicht vernünftig zugeknöpft. Das heißt, das Problem liegt im Anfang. Im Anfang ist politisch entschieden worden und nicht juristisch entschieden worden, weil die Medien und der Druck der Medien höher gewichtet wurde als ein vorliegendes Urteil des Landgerichts Köln. Das beschreibe ich breit in einem der Kapitel und das empfehle ich Ihnen zur Literatur. Zu Ihrer zweiten Frage überrascht es mich nicht, dass man natürlich sagt, wenn ich jetzt Fragen an mich stellen muss, will ich doch noch mal eine kleine Kurve drehen und sagen, dann gibt es aber auch Fragen an andere. Und ich kann Ihnen sagen, weil ich so viel Zeit hatte die letzten zwei Jahre, glaube ich, alle Gesichtspunkte angemessen gewürdigt zu haben. Und zwar meine Fehler, die zweifelsohne von mir zu verantworten sind, die Fehler der Medien, die von Ihnen zu verantworten sind, die Fehler der Justiz, die von der Justiz zu verantworten ist und die großen Fehler der Politik, nämlich weitgehend abgetaucht zu sein oder gar quasi auf Umwegen, ohne mit dem Gesicht für die Meinung einzustehen, Stimmung gemacht zu haben. Das wird problematisiert in meinem Buch, denn ich glaube, eine kluge Debatte über Fehler ist eine Debatte über meine Fehler. Ich glaube, die hat auch schon vor einigen Jahren gut begonnen und ist auch gut geführt. Aber auch über die Fehler von Ihnen, von der Politik und von der Justiz sollte diskutiert werden. Dazu bietet das Buch ausreichend Spielraum. Das heißt, Sie können ab heute sagen, die anderen waren aber noch schlimmer als ich, Herr Wonka.
Da war ein Herr mit Bart, der Nächste war, wenn ich es richtig gesehen habe.
Herr Wurz, Sie sprechen jetzt immer von Fehlern hier auf der anderen Seite, von Ihnen aus links. Sie sprechen jetzt immer von Fehlern, die Sie gemacht haben. Wir kennen ja das Buch, wie gesagt, noch nicht. Vielleicht würden Sie sagen, worin Sie Ihre zentralen Fehler sehen. Liegen die also in einem Kredit, in einem im Umgang mit bestimmten Leuten, mit Einladungen zu Festivitäten oder Urlauben? Oder liegen Sie in Ihrem Krisenmanagement? Was sozusagen, wo sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Fehler?
Also meine wesentlichen Fehler bilanziere ich in dem Buch so, dass es gelegentlich gut gewesen wäre, größere Distanz zu wahren. Beispielsweise als Bundespräsident keinen Urlaub bei einem befreundeten Unternehmer zu machen. Beispielsweise nach der Nominierung zum Bundespräsidenten sofort vom Amt des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten, um wenigstens noch einen Hauch von Distanz zwischen dem einen Amt und dem nächsten Amt zu gewinnen. Sicher fehlende Distanz auf die Mailbox eines Chefredakteurs zu sprechen, weil man die Dinge nicht rückholbar gestaltet und ganz in die Hände des anderen legt, was sich sehr verhängnisvoll auswirken kann. Und sicher war es im Nachhinein, zumindest in der Extunkt-Betrachtung, ein Fehler, nur formal korrekt und richtig im Landtag geantwortet zu haben und nicht umfassender, ganz allumfassend Auskunft gegeben zu haben. Das analysiere ich als meine Fehler und wunderbar jeder, der fehlerfrei ist.
So, jetzt bin ich, glaube ich, durcheinander geraten. Ich glaube, ich habe Sie sehr wohl wahrgenommen, aber ich glaube, hier war man eher da. Ich weiß aber nicht, wenn ich nicht hingeschaut habe, wer von Ihnen der Erste war. Können Sie es unter sich ausmachen, Sie?
Ja, gut. Mich würde interessieren, weil Sie sehr deutlich gemacht haben, der Freispruch sei für Sie der Beleg dafür, dass Ihnen Unrecht widerfahren ist. Gibt es nicht eine Differenz zwischen politischen Fehlern und justiziablen Fehlern? Das heißt, sind Sie ganz sicher für sich und mit sich im Rahmen, dass Sie im Amt des Bundespräsidenten auch jetzt noch der Richtige wären? Oder würden Sie sagen, die Fehler, die Sie gerade angesprochen haben, sind in der Tat auch schädlich für das Amt gewesen und deshalb politisch dieser Rücktritt richtig, auch wenn es dafür juristisch keine Grundlage gab?
Der Rücktritt war falsch und ich wäre auch heute der Richtige im Amt und habe das Amt richtig ausgeübt. Die Frage des Urlaubs habe ich kurze Zeit danach eingeräumt. Im Übrigen auch die Auskunft im Landtag habe ich sofort eingeräumt, als die Frage thematisiert wurde. Und ich lebe davon, dass Menschen Fehler machen und dass sie jeweils eine neue Chance verdient haben. Aber wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann werden Sie, glaube ich, auch zu dem Ergebnis kommen, dass in diesen Punkten zwar nachgeliefert Ursachen für den Rücktritt gesucht werden, dass die Ursachen aber andere sind. Da möchte ich aber gerne, dass Leserinnen und Leser sich ein eigenes Urteil machen über die Ränkespiele und die politischen Machtspiele, der sich der eine oder andere nicht entziehen konnte. Dafür ist das Buch so breit angelegt. Wenn es einfacher wäre, hätte ich ein Interview gegeben, hätte ich eine Rede gehalten. Aber es ist so komplex, dass es notwendig war, ein solches Buch in dieser Dichte auch, es wäre sonst viel länger geworden, in dieser Dichte vorzulegen, weil die Dinge sehr komplex liegen. Und auf Ihre Frage bezogen, ich habe keine Anstalten gemacht und keine Anlässe gegeben, vom Amt zurücktreten zu müssen, außer dieser strafrechtlichen Vorwürfe. Und die sind allesamt an den Haaren herbeigezogen gewesen, allesamt in sich zusammengefallen.
So, ich glaube, da hinten ist der Nächste, dann komme ich zu Ihnen zurück.
Ja, Christian Lepler vom Heute-Journal. Schönen guten Tag. Herr Wolf, in der Stunde des größten Erfolges im Bundestag im Juni 2010 sagten Sie nach Ihrer Wahl im 5. Wahlgang: Ich habe in meinem Leben immer mehr aus den Niederlagen gelernt als aus den Siegen. Was haben Sie jetzt in den 2 Jahren aus dem Rücktritt und aus dem von Ihnen als Niederlage empfundenen Vorgang gelernt?
Nicht, dass es hinterher heißt, ich habe das manchmal erlebt, wenn ich übers Wasser gelaufen wäre, hätte es geheißen, der kann nicht mal schwimmen. Dass ich also jetzt nicht bemerkt hätte, dass Sie gesagt hätten, ich wäre im 5. Wahlgang gewählt. Also es war dann doch im 3. mit absoluter Mehrheit. Aber nach diesen 9 Stunden Wahlmarathon im Reichstag habe ich tatsächlich gesagt, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen. Und das ist natürlich auch in den letzten 2 Jahren der Fall gewesen. Also am meisten lernt man kennen seine wahren Freundinnen und Freunde und auf wen man sich wirklich verlassen kann. Und wem es wirklich um den Menschen geht, um die Sache geht und wem es vielleicht nicht so stark um die Karriere, um das Fortkommen geht. Da habe ich wunderbare Erfahrungen gemacht und ich habe natürlich auch endlich Zeit gefunden, sehr vieles zu lesen, sehr viel Zeit gefunden für meine Kinder, die Politiker immer viel zu stark vernachlässigen. Also alles hat 2 Seiten und mein Buch soll auch Mut machen, dass es auch dann, wenn man sich ganz unten fühlt, immer auch Dinge gibt, Erfahrungen gibt, die positiv sind, die eine Zukunft eröffnen. Und ich werde sicher in der Zukunft auch noch vieles machen, gerade bei den Themen, die mir wichtig sind. Und die sind ja auch bekannt, beispielsweise in diesem Land für mehr Gemeinsamkeit zu sorgen, eines deutschen Wir, derer, die schon lange hier leben oder derer, die erst in letzter Zeit zu uns gekommen sind.
So, ich glaube, dann jetzt die Dame und dann der Herr da drüben.
Herr Wolf, Sie sprechen davon, dass Ihr Fall auf Störungen in der Machtbalance zwischen Politik, Medien und Politik hinweisen. Bitte seien Sie so freundlich und erklären Sie uns doch, worin sehen Sie diese Störung und was muss getan werden, damit diese Störungen abgestellt werden?
Ich beschreibe in dem Buch das Zitat eines Chefredakteurs: Wir sind die vierte Gewalt, die Medien. Wer sind aber nochmal die anderen drei? Und wissen Sie, die Medien haben ja eine ganz große Rolle gespielt. Und sie haben dazu geführt, dass die Justiz unter Druck der Medien tätig wurde. Das hat ja Generalstaatsanwalt Lüttich in Interviews erklärt, am Ende dadurch noch gekrönt, dass er gesagt hat, jetzt, wo wir wegen des Ermittlungsexzesses kritisiert werden, kritisieren uns die Medien, denen das doch gar nicht schnell genug gehen konnte mit der Einleitung der Ermittlungen. Also ein solches Abhängigkeitsverhältnis von Medien zur Justiz erschreckt mich, verängstigt mich, weil ich Unabhängigkeit und Neutralität und Objektivität bei der Justiz erwarten möchte. Und auf der anderen Seite hat die Politik weitgehend geschwiegen. Und darunter sind natürlich auch Einzelne, die vor den Medien Angst haben. Die sagen, wenn ich mich jetzt auf die Seite stelle, dann wird sich vielleicht meines Lebens so angenommen,
wie seines Lebens. Und wenn mich mal jemand so durchleuchtet, wie Herr Wulff gerade durchleuchtet wird, dann möchte ich doch lieber im Windschatten bleiben. Also unterschätzen Sie Ihre Macht nicht, stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, sondern seien sich Ihrer Macht bewusst, denn zu viel Macht der Medien gehört auch sehr viel Verantwortung. Und ich frage, ob Sie als Medien dieser großen Macht, die Sie haben, auch die Verantwortung gegenüberstellen, die Sie damit haben. Und da sagen mir viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, wir selber sind inzwischen erschreckt. Ich zitiere auch einen Journalisten, einen Bekannten, der sagt, er wollte einen Politiker begleiten, um ein Porträt zu machen. Und dann hat der Chef, der die Dienstreise genehmigen sollte, gesagt, Porträt machen? Das machen wir schon lange nicht mehr. Aus welchem Jahrhundert sind Sie denn? Ja, was machen wir denn? Ja, wir jagen Sie. Wissen Sie, da ist eine Veränderung innerhalb der Mediengesellschaft mit immer weniger Leuten unter Untergrößerung, immer größerem zeitlichem Druck, die immer schnellere Klicks finden, dem Internet Klicks finden, der Schlagzeile. Und diese Problematik, die muss diskutiert werden, weil die macht auch den Menschen Angst, wenn sie sagen, ist denn das alles seriös recherchiert, ist das dann alles überprüft, stimmt das denn alles? Natürlich haben sie auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie quasi Dinge an die Wand gemalt haben und am Ende neutrale Gerichte nach unendlich viel Verhandlungstagen mit unendlich viel Zeugen ganz klar erklärt haben, es war nichts dran. Und das, finde ich, muss diskutiert werden. Wer sich der Diskussion entzieht, wird sich nicht wundern dürfen über abnehmendes Interesse auch an seriösen Qualitätsmedien. Ich glaube, diese Fragen kann Ihnen niemand ersparen. Und wer mein Buch zu Ende gelesen hat, der wird dem einen oder anderen, der einen oder anderen Zeitung kritische Fragen stellen.
So, jetzt definitiv der Herr mit dem weißen Hemd. Mhm.
Peter Tiede von der Bild-Zeitung. Zwei Fragen, Herr Wulff. Ihr Buch heißt Ganz oben, ganz unten. Können Sie kurz beschreiben, wann Sie sich wirklich ganz oben gefühlt haben, wann der Punkt war, wo Sie sich wirklich ganz unten gefühlt haben und wo in diesem Koordinatensystem Sie sich heute fühlen? Und dann die zweite Frage. Sie sagen, Politik, Justiz und die Partei haben versagt oder haben zusammengespielt. Wenn das stimmen würde, dann würden Sie ja ein totales Staatsversagen eigentlich beschreiben, wenn so das Staatsoberhaupt aus dem Amt gejagt worden wäre. Können Sie das mal näher erläutern?
Dass einiges nicht funktioniert hat, kann man dem Buch entnehmen. Ganz oben ist formal gemeint, das Staatsoberhaupt ist ganz oben als Repräsentant des Staates. Ganz unten fühlte ich mich, als ich die Griffe in die untersten Schubladen der Bild-Zeitung erlebte über Monate, da fühlte ich mich ganz unten. Und jetzt fühle ich mich zum Glück dazwischen auf dem Weg nach oben. Ach, wissen Sie, ich mache da nicht jeden Tag eine Wasserstandsmeldung, aber wenn Sie mich fragen, dann bin ich ganz glücklich darüber, dass ich mit diesem seriös recherchierten Buch einen Anstoß liefern kann, der zum Nachdenken führt, der im Grunde genommen auch Sie vielleicht zum Nachdenken bringt, für welche Zeitung Sie arbeiten.
Sie sind jetzt, glaube ich, die Nächste. Ne?
Herr Wulff, es gibt in der Presse auch ganz andere Meinungen zu Ihrem erzwungenen Rücktritt. Wenige Tage nach Ihrer Rede zum ESM begann ja die Kampagne gegen Sie. Sehen Sie einen Zusammenhang, beziehungsweise konnten Sie einen Zusammenhang herstellen? Das ist meine erste Frage. Meine zweite kurze Frage, die wird insbesondere unsere Leser interessieren. Sie haben Elisabeth Salomon, Heimatverdrängtes Landvolk. Sie haben sich in Ihrer Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident immer wieder politisch für die Wahrung und Durchsetzung der Rechte für die Opfer der kommunistisch-stalinistischen Verfolgung in den Jahren 45 bis 49 eingesetzt. Stehen Sie weiterhin an der Seite dieser Opfer?
Ich kann Ihnen beide Fragen beantworten. Ich habe Letzteres in diesem Buch erwähnt. Als eines der vielen Themen, wo ich Überzeugungen geäußert habe und mir damit nicht nur Freunde gemacht habe. Weil zur Politik gehört immer auch Konflikt. Und wer Konflikte eingeht, hat Sieger und Verlierer. Aber um den Konflikt zu führen, muss man diese Bereitschaft haben. Und ich finde es völlig okay, die unterschiedlichen Positionen zu vertreten. Aber ich mache meine dort in meinem Buch sehr deutlich. Und zu der anderen Frage. Klar habe ich angeeckt mit meiner Bankenkritik. Klar habe ich angeeckt mit meiner Kritik am EZB-Rat. Klar habe ich angeeckt mit meiner Kritik an der Politik der katholischen Kirche. Klar habe ich sehr stark angeeckt mit meiner Aussage, dass inzwischen auch der Islam zu Deutschland gehört. Aber eine unmittelbare Verknüpfung in Richtung von Kampagne, Verschwörungstheorie habe ich für mich nicht gefunden. Sondern ich glaube, man muss sehen, dass es politische Auseinandersetzungen gibt und dass es dann auch medial-publizistische Auseinandersetzungen gibt.
Und da das so stark ineinander greift und so viel war in diesen Jahren meiner Präsidentschaft, glaube ich, ist das Buch lesenswert, aufschlussreich, auch für die von Ihnen gestellten Fragen. Es finden sich darauf Antworten in diesem Buch.
Jetzt diese Dame, dann der Herr mit dem Bart nochmal und dann der Herr von der Bild-Zeitung.
Können Sie mir das Glas geben?
Herr Wulff, Sie sagten, Sie haben erfahren, wer Ihre wirklichen Freundinnen und Freunde sind. Haben Sie denen so weit vertraut, dass Sie das Buch mit, also vorher lesen durften? Und Ihre Tochter, hat die das auch gelesen?
Also meine Tochter spielt natürlich eine große Rolle bei diesem Buch, weil die quasi eine Frische in meine Familie gebracht hat, die gut tut. Also meine Tochter hat mich auf den Slam, die Slammerin Julia Engelmann aufmerksam gemacht. Eines Tages, Baby, werden wir alle alt sein und dann werden wir die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Also erzähl sie lieber gleich. Und man bereut oft mehr, was man nicht getan hat, als das, was man getan hat. Also mach's auf jeden Fall. Die steht also voll hinter dem Buch und hat mich erinnert an einen Brief eines Großvaters an seine Enkel, dass viele, viele Menschen nicht das tun, was sie wirklich wollen, weil sie Angst haben, was andere dazu schreiben und darüber denken könnten. Und zum Teufel mit dem, was wäre, wenn, tut es. Also meine Tochter ist ganz stark der Meinung, dass dieses Buch in dieser Form auf den Markt gehört. Und darüber freue ich mich riesig, die ja jetzt auch in der Universität sozusagen ein Umfeld hat, wo junge Leute vielleicht fragen, was war denn da und gibt es da noch ein paar mehr Dinge, als wir erfahren haben. Ich habe auch vielen meiner Freunde, meiner Freundinnen dieses Buch gezeigt. Viele haben mitgewirkt, viele haben Einfluss darauf nehmen können, weil mir natürlich immer wichtig war, dass es wahr ist, dass es in allen Punkten zutreffend ist, dass es verständlich ist, dass es nachvollziehbar ist. Also insofern freue ich mich, dass viele Freundinnen und Freunde an diesem Buch mitgewirkt haben.
So, dann jetzt nochmal der Herr mit dem Bart und danach Herr Thieber, glaube ich, der Name. Ne?
Yes. Herr mit dem Bart heißt Siebert und kommt von der Sächsischen Zeitung. Herr Wulff, es war ja jetzt eben auch spürbar, sozusagen, welche Spannung jetzt herrscht zwischen Ihnen und der Bild-Zeitung. Sie sprachen vorhin selber von der Mailbox-Nachricht, die Sie bei Diekmann hinterlassen haben. Das, was Sie damals Diekmann gegenüber sozusagen angekündigt haben, die Erklärung eines Krieges von der einen Seite, die Sie bereit seien zu beantworten, ist das, was Sie jetzt tun, das, was Sie in diesem Brief geschrieben haben, das, was Sie jetzt über die Bild-Zeitung dort veröffentlichen, ist das sozusagen das Nachgeholte, was Sie damals hätten machen wollen? Ist es sozusagen, legen Sie jetzt offen, in welcher Weise Sie sich von der Bild-Zeitung damals verfolgt fühlten?
Ich beschreibe, wie mich der Springer Verlag verfolgt hat, von Anfang an in der Amtszeit, und nenne dafür eine Reihe von Belegen. Für einen Bundespräsidenten ist es unmöglich, sich zu wehren. Das beschreibe ich auch. Für einen Bundespräsidenten, der zurückgetreten ist, angeklagt ist, ist es auch unmöglich, sich zu wehren. Aber wenn man dann freigesprochen ist, dann gehört es, finde ich, zur guten Ordnung, dass dann alle Dinge auf den Tisch kommen und sich jeder ein Bild vom Ganzen machen kann. Und da hat die Bild-Zeitung dann ja auch die Chance zu sagen, wir selber sind zu weit gegangen. Wir haben Methoden angewandt, die auch vor Gericht nicht Bestand hatten. Wir ziehen daraus unsere Konsequenzen. Es hat ja auch in Großbritannien zum Beispiel Veränderungen gegeben, als bestimmte Grenzen des guten Geschmacks durch Boulevardmedien überschritten wurden. Und ich schließe das nicht aus, dass wir auch in Deutschland noch eine Debatte bekommen über bestimmte Wegmarkierungen, in denen sich die Beteiligten freiwillig selbst bewegen.
Dann direkt danach nochmal die Bild-Zeitung, nur mit der kurzen Anmerkung, dass wir hier auch über ein Buch und über Vorwürfe reden, die wir alle nicht kennen, also wo man sich jetzt auch noch nicht wehren kann.
Aber das habe ich auch ein paar Monate mit Ihnen erlebt. Also insofern, dass Sie jetzt mal sitzen wie vor der Bescherung und dummes Zeug angestellt haben, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, da habe ich jetzt wenig Verständnis dafür, dass Sie das beklagen.
Eine kurze Nachfrage nochmal. Es gibt einen Unterschied zwischen moralischen, zwischen politischen und zwischen justiziablen Verfehlungen. Sie mahnen für sich mehr Respekt an. Sie wollen eine Diskussion anstoßen über den Umgang miteinander in diesem Land. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie der richtige Absender für diese Botschaft sind?
Ich glaube, dass ich ein guter Absender bin, weil wer sozusagen das mit Ihnen erlebt hat, das besser beschreiben kann als jeder andere, der über etwas schreibt, was er nicht beschreiben kann. Also ich glaube, es ist für Sie vor allem lesenswert.
Der Herr da hinten.
Ja, eine kurze Nachfrage noch. Sie haben ein Abhängigkeitsverhältnis der Justiz von den Medien konstatiert. Haben Sie für sich eine Antwort auf die Frage gefunden, wodurch Sie die Medien so gegen sich aufgebracht haben, dass diese Sie aus dem Amt haben wollten?
Ich glaube, dass ich besondere Probleme hatte mit bestimmten bürgerlichen Medien, weil ich mit der Bunten Republik Deutschland und anderen Einlassungen dort nicht derjenige war, den man sich gewünscht hatte. Und dass andere Medien im Grunde genommen mich noch nicht unterstützt haben, weil sie davon ausgingen, ich sei der Kandidat aus dem anderen Lager. Die Amtszeit war einfach zu kurz, um das eine Lager wieder zurückzugewinnen und das andere Lager neu zu gewinnen. So war ich relativ mit überschaubarer Unterstützung ausgestattet. Das analysiere ich mit relativ vielen Belegen in diesem Buch. Und auch darüber lohnt nachzudenken, ob der eine oder andere nicht vielleicht erkennt, dass man hätte ausgleichend hätte sorgen sollen, wenn die einen so zuschlagen, ob die anderen dann so zur Seite treten oder sich gar mit vor den Karren spannen lassen. Das sind ganz interessante Effekte, wenn montags die da einen das schreiben, dienstags die anderen das und Mittwoch wieder die dritten das, dann kann man daraus Schlüsse ziehen. Und ich selber habe mich zum Herausgeben des Buches entschieden, als ich auf eine Quintessenz, auf eine Schlussfolgerung verzichtet habe, weil ich glaube, dass jede Leserin und jeder Leser selber ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen aus dem Geschehensablauf ziehen wird und keiner für sich reklamieren kann, dass er die Wahrheit beschreibt. Die besteht immer aus vielen Wahrheiten, aber meine, aus meiner Sicht empfundene Wahrheit, die wollte ich gerne zum Verstehen des Ganzen schon geliefert haben, damit, das ist eine Frage von Aufklärung, nicht, dass jeder aufgeklärt sozusagen sein Urteil bildet oder weiterbildet. Ich glaube, dass Sie überrascht sein werden über das eine oder andere, was da so abgelaufen ist, was Sie selber vielleicht auch aus Zeitüberlastung gar nicht so auf dem Schirm hatten, haben konnten. Also es ist überhaupt alles ohne jeden Vorwurf. Es ist einfach ein Geschenk für Sie. Ich meine, Sie kriegen es ja sogar geschenkt. Wenn Sie es gelesen haben, können Sie es natürlich zurückgeben, damit Sie sich nicht beeinflusst fühlen. Aber prinzipiell ist es ja erstmal ein Geschenk für Sie, das Buch. Und Sie können es ja auch weiterreichen und so weiter. Als Angebot, eine Meinung zu hören, die irgendwie auch als Hauptbetroffener das Recht hat, die eigene Meinung zu äußern.
So, jetzt mal der Herr in der Mitte.
Sie haben eben gesagt, der Rücktritt sei falsch gewesen. Heißt das, dass aus Ihrer heutigen Sicht Sie sagen würden, Sie hätten nicht zurücktreten sollen damals?
Also wenn die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität beantragt, muss man zurücktreten. Aber der Antrag auf Aufhebung der Immunität war falsch.
Na, Sie hätten gesagt, der Rücktritt war falsch.
Wenn die Dinge, das ist immer mit ex tunc und ex nunc, was wäre wenn, deswegen soll man Konjunktivfragen ja nicht beantworten, hätte die Staatsanwaltschaft korrekt gehandelt in Hannover und die Aufhebung der Immunität nicht beantragt, wäre ich noch im Amt. Der Rücktritt war richtig. Wenn die Immunität aufgehoben werden soll, tritt man als Bundespräsident zurück, als Ministerpräsident nicht, als Parlamentarier nicht, aber als Bundespräsident, weil da braucht man eine solche moralische Autorität und eine solche breite Unterstützung, dass alleine die formale Situation, Mehrheit oder das Abwarten eines Verfahrens nicht genügt. Deswegen war immer klar und auch der Staatsanwaltschaft klar, dass wenn sie die Beantragung macht, der Aufhebung der Immunität, dass dann der Rücktritt die automatische Folge ist und dieser Rücktritt war richtig.
Da war ein Herr, der schon gefragt hat, ich will darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt so 10 vorhaben, dass wir vielleicht noch 3 Fragen oder so stellen. Sie waren auch da und der eine Dame dann noch.
Und der Kollege, der japanische Kollege vielleicht noch.
Der Herr, der war vor Ihnen noch da.
Herr Felgen, rechts außen, die Auslandspresse ist auch immer manchmal ein bisschen...
Sorry.
Herr Wulff, eine Frage, Jochen Grebert von der ARD. In der Regel stellen ja aktive Politiker die Bücher von Ex-Politikern vor. Wollte keiner oder wollten Sie keinen? Und wenn letzteres der Fall ist, warum nicht?
Irgendwie hätte es komisch ausgesehen. Ne? Also ich glaube, in diesem Falle ist es schon richtig, dass man sein Buch selbst hier vorstellt und einfach davon ausgeht, dass sich in den nächsten Monaten noch viele dazu einlassen werden und Sie dazu viele befragen werden. Also ich habe die Idee, jetzt hier zu zweit, zu dritt aufzutreten und schon in Diskussion zu treten, wie jemand dies oder jenes sieht. Ich wünsche mir das eigentlich infolgedessen. Mein Wunsch war, dass wir keine PR-Maßnahmen machen mit diesem Buch, dass wir keine Vorabdrucke machen, keine Exklusivinterviews machen, dass nicht irgendeiner schon irgendwas davon zuerst hat und irgendein anderes Kapitel, sondern wir haben Sie alle mit diesem Buch zum gleichen Zeitpunkt in gleicher Weise ausstatten wollen. Und wir liefern den Online-Diensten die Möglichkeit, eine Textleseprobe zu bekommen, unentgeltlich, weil wir sagen, wir wollen eine Diskussion über das Thema, es geht uns um die Sache. Und es geht uns nicht sozusagen um Inszenierung, jetzt hier schon mit jemand Drittes in den Wettstreit zu treten. Das liegt, glaube ich, bei Ihnen in allerbesten Händen, das in den nächsten Monaten zu machen.
Gut. Ich glaube, Sie waren der Nächste.
Boris Rosenkranz, auch von der ARD. Herr Wulff, ist es denn heute auch, Sie verschenken Bücher, Sie laden alle zu der Sitzung ein, auch ein Tag,
wo Sie sagen, komm, wir machen einen Neuanfang, ich verzeihe euch, ihr Medien?
Ich spüre Ihr Bedürfnis. Ich glaube, dass wir bestimmte Rituale auch vielleicht, weil die Kirchen an Bedeutung abnehmen, nicht mehr so haben von Buße, Reue und Vergebung. Da bin ich aber vielleicht auch die falsche Adresse. Ich glaube, dass Sie schon in die richtige Richtung mit der Lockerheit Ihrer Frage führen, dass wir das Ganze entspannt, unverkrampft, locker diskutieren sollten. Für mich persönlich ist dieser Tag heute hier ein Neuanfang. Weil ich kann meinen ganzen Kram an 80 Aktenordnern und so weiter jetzt zur Seite legen, muss nicht mehr immer erklären, was wie war, sondern kann sagen, pass auf, das gibt's in der Stadtbibliothek, leih es dir aus. Und wenn du dazu Fragen hast, herzlich gerne und kann mich der Zukunft zuwenden. Meinen Aufgaben als ehemaliger Bundespräsident, meinen Aufgaben als Anwalt, als Familienvater. Also ich kann ab heute sozusagen freier als je zuvor die Zukunft annehmen und gestalten. Aber ich habe nicht das schlechte Gewissen mit mir rumzutragen, dass ich mir irgendwann sage, du hast Dinge da nicht sagen wollen, nicht schreiben wollen. Und wenn es einer schreiben und sagen darf, bin ich es doch. Denn ich meine, mir ist mehr Unrecht getan, als ich je Unrecht getan habe. Also das ist ja aus König Lear von Shakespeare auch nicht ganz unliterarisch. Also ich denke, hiermit leiste ich einen Beitrag, dass auch junge Leute sich auseinandersetzen können, aber auch ältere, erfahrene Leute, die auch an meiner Seite gestanden haben, mit dem, was war. Und vielleicht diskutieren wir wirklich das nächste Mal, wenn Sie es gelesen haben, über das Buch und über die Weiterung dieses Buches. Ich habe gegen keinen Groll. Ich habe auch hier keine Abrechnung. Ich habe es ja gesagt, ich sehe das sehr differenziert. Ich sehe das gute Bemühen, das große Bemühen vieler von Ihnen. Also ich gehe hier völlig ohne Groll raus, aber mit dem freudigen Gefühl, Ihnen die Chance gegeben haben, ein bisschen von dem zu erfahren, was mir wichtig ist.
So, jetzt sind Sie da.
Sarah Tacke vom NDR Fernsehen. Herr Wulff, zwei kurze Fragen. Einmal, wieso gerade heute? Also Sie haben es ja eingangs angesprochen, zwei Tage bevor Ihr Freispruch rechtskräftig ist. Liegt es daran heute?
Ja, ich wollte einfach nach dem Freispruch meine Position zusammentragen. Und vor dem Freispruch wäre es zu früh gewesen. Und nach der Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft, immer alles bis zum letzten Drücker und sowieso schon vorher festgelegt, wollte ich es auch nicht abhängig machen. Also das können Sie auch verstehen, wenn Sie das Buch gelesen haben, dass diese Staatsanwaltschaft Hannover für mich keine Bedeutung hat. Ob die nun dann begründen übermorgen und vom BGH eingefangen werden oder ob die nicht begründen, diese Staatsanwaltschaft Hannover hat für mich keine Bedeutung. Ich bin da ganz gelassen, dass dieser Freispruch in Stein gemeißelt als Ehrenerklärung gilt. Insofern wollte ich dann auch nicht, dass ich nach dem Termin Donnerstag das Buch vorstelle und irgendjemand sagt, jetzt hat er erstmal abgewartet, bis der rechtskräftig ist und jetzt tritt er nach. Die haben doch so ein tolles Friedensangebot gemacht und jetzt muss er noch uns mit dem Thema beschäftigen, was doch selbst die Justiz inzwischen erledigt hat. Also in diese, aus meiner Sicht wirklich blöde Situation, wollte ich nicht geraten. Dafür ist dann doch eine Staatsanwaltschaft in Deutschland nicht wichtig genug.
Und die zweite Frage, Sie haben es gerade angesprochen, so zwischen ganz oben und ganz unten, fühlen Sie sich irgendwo in der Mitte auf dem Weg nach oben? Wo ist denn das neue Oben für Sie? Wo wollen Sie hin?
Das ist einfach ein allgemein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft wieder zu sein, seine Ehre zurückbekommen zu haben, nicht nur seine staatsbürgerliche, sondern auch seine sonstige persönliche Würde und Ehre. Und ich glaube, dass dieses Buch dazu einen Beitrag leisten kann.
Dann war da hinten noch eine Frage von ausländischer Presse, vielleicht sogar die letzte.
Celal Özcan von Hürriyet. Herr Wulff, was ist jetzt Ihr weiteres Ziel? Wollen Sie sich wieder in Zukunft politisch betätigen?
Ich werde mich politisch in dem Rahmen betätigen, in dem sich auch ehemalige Bundespräsidenten in den letzten Jahrzehnten betätigt haben, also bei Schlichtungen international oder national im Bereich von Stiftungen, im Bereich von Mentoren, Tutorentätigkeit. Ich betreue einige Studierende, Kontakt zu einigen Universitäten im In- und Ausland, bin Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. Also ich werde mich im ehrenamtlichen Bereich unentgeltlich stark weiterhin engagieren, aber natürlich kein aktives politisches Amt mehr übernehmen. Und in den deutsch-türkischen Beziehungen werde ich mich weiter engagieren. Ich war ja vor wenigen Wochen bei Präsident Gül in Ankara und eine Woche in der Türkei. Die Türkei liegt mir weiter am Herzen. Die deutsch-türkischen Beziehungen sind von besonderer Güte.
Ich hätte es jetzt gern dabei bewenden lassen, aber hinten will jemand unbedingt noch eine Frage stellen. Das ist dann aber die letzte. Danach schließen wir dann.
Ja, Daniel Lalin von Schwäbischem Rundfunk. Vor dem Rücktritt, haben Sie irgendwelche Kontakte mit der Kanzlerin gehabt? Haben Sie irgendwelchen Druck von ihr bekommen, gespürt? Und wie sieht die Kontakte mit der Kanzlerin heute aus?
Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland hat immer zu mir gestanden und niemals in irgendeiner Form Druck auf mich ausgeübt, sondern am Ende dann meine Entscheidung zurückzutreten zur Kenntnis genommen. Und ich habe guten Kontakt zu ihr.
Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihre Fragen und beende die Buchpräsentation. Ja. Vielen Dank. Ja. Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu deaktivieren.